Lotti.
Ines.
Was war das für eine heftige Show? Also ich begreife es langsam, begreifst du es mittlerweile, was da passiert ist in der Lanxess Arena? Lotti, wir beide standen auf der Bühne vor fast 28.000 Füßen und durften da eine Live-Show performen.
Unseretwegen war fast der ganze Verkehr in Köln lahmgelegt und es hat sich einfach nur angefühlt, als hätten wir uns das alles eingebildet und ausgedacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, was wir ja auch bis heute gar nicht begriffen haben, war, dass als wir vor einem halben Jahr die Tickets verkauft haben, die einfach innerhalb von 3 Stunden weg waren und es einige Leute gab, die sehr, sehr traurig waren, dass sie nicht live dabei sein konnten. Und in den letzten Tagen haben eben auch viele Leute gefragt, werdet ihr die Folge irgendwann nochmal hochladen? Kann man sich den Fall wenigstens irgendwie anhören, wenn wir schon nicht live dabei gewesen sind? Und jetzt kommt's. Ines, wir haben uns natürlich gesagt, klar, wir müssen das den Menschen als Weihnachtsgeschenk schenken und wir müssen die Leute damit vielleicht noch ein kleines bisschen glücklich machen, die eben nicht vor Ort mit dabei waren, auch wenn es natürlich nicht das Gleiche ist, aber ein Stück weit kann man, glaube ich, nachempfinden, was wir da alles erlebt haben an diesem Abend.
Und ich würde an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, es sind Dinge passiert, die sehr visuell waren. Also ihr braucht ein bisschen eure Fantasie. Ich will jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich habe Angst, dass ich sonst zu viel spoiler, Lotti. Aber wollen wir schon ein paar Sachen sagen?
Ich glaube, in welche Richtung es geht, dürfen wir sagen. Gerade weil du ja schon gesagt hast, es ist halt diesmal sehr visuell gewesen. Da sind Sachen passiert, die muss man sehen, um sie zu verstehen. Wir wollen euch aber diese Folge trotzdem nicht vorenthalten. Und deswegen kann man zum Beispiel sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt werden weitere Menschen mit auf der Bühne sein, von denen du vorher noch nichts wusstest und über die du dich, glaube ich, sehr, sehr gefreut hast, oder?
Auf jeden Fall. Ich hatte eine große Freude daran und auch an den zusätzlichen Überraschungen, die passiert sind. Mhm. Ich sag nur Geld, das von der Decke gefallen ist. Kann man so sagen, oder?
Unter anderem, ja. Es sind viele absurde, große und kleine Sachen passiert. Und wir freuen uns jetzt in diesem Zuge extrem, das mit euch teilen zu können. Und vielleicht werden wir auch nochmal im Nachhinein ein paar Bilder veröffentlichen, wie das dann auf der Bühne aussah, dass man sich das alles besser vorstellen kann. Aber ansonsten gilt natürlich wie immer, das, was auf der Bühne passiert, bleibt auf der Bühne. Da sind auch, also Ines, du hast da Sachen gemacht, die sind auch in die Geschichte eingegangen.
Da können wir bitte mal darüber reden. Ich habe verdammt nochmal den besten Song performt, den es gibt, How Much Is The Feed? Ich werde das auf jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal hochladen. Also checkt auf jeden Fall Ines Agnoli. Es haben auch sehr viele Leute gefragt, ob es diesen Song auf Spotify geben wird. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber eine Idee, die auch sehr häufig gefallen ist, dass ich mich jetzt beim Eurovision Song Contest anmelden soll. Und ganz ehrlich, nach der Performance, ich bin ready. Vielleicht kann ich mit dem Song nicht auftreten, weil ich glaube, das geht einfach nicht. Aber falls jemand Bock hat, für mich einen Song zu texten, der sehr technolastig ist, ich wär bereit. Weil ich meine, verschlechtern kann man sich ja nicht mehr als Deutsche.
Ja, also dieser Abend war für uns alle ein ganz, ganz großes, ein riesiger Haufen von weirden, wahnsinnigen Überraschungen. Jeder hat den anderen mit irgendwas überrascht. Ich bin so dankbar und glücklich, dass das alles so gut funktioniert hat, weil auch das müssen wir nochmal dazu sagen. Wir konnten das alles im Vorfeld kaum proben. Jeder hatte nur Geheimnisse vor dem anderen. Wir haben das jetzt monatelang vorbereitet. Jetzt ist es wirklich passiert. Ich habe das Gefühl, die Leute waren sehr, sehr glücklich. Es war die schönste Weird Crimes Weihnachtsshow, die wir uns hätten vorstellen können und auch der schönste Jahresabschluss. Denn es gibt jetzt auch eine kleine Pause, müssen wir auch schon mal jetzt an dieser Stelle sagen. Bitte nicht traurig sein. Wir hoffen, ihr geht jetzt genau mit diesem Fall in eine gute, besinnliche Zeit rein, startet gut ins neue Jahr. Und wir machen jetzt eine kleine Winterpause, sind dann aber alle am 8.2. hier wieder zurück und haben ganz, ganz viele weirde neue Fälle fürs neue Jahr für euch dabei.
Genau. Und in dem Sinne sage ich auch nochmal Merry Christmas, Merry Feedmas, möchte ich natürlich sagen. Happy New Year. Alles wird gut. Wir hören uns im neuen Jahr.
Und viel Spaß jetzt mit dem Live-Fall aus der größten Halle Deutschlands, der Lanxess Arena, mit 14.000 Menschen und Ines und Lotti auf der Bühne.
Ines.
Lotti.
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 It's too much already.
Dass wir jetzt einfach echt auch schon nach Ziegenhoden sind wir jetzt bei Känguru-Penissen. Ich weiß nicht, wo das alles noch hinführt, aber die haben einem Schweinekadaver Laufschuhe angezogen.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Lotti, also wirklich.
Du musst jetzt aber noch kurz hier durch.
Ja,
du
bitte nimm mich an den Fuß. Nimm meinen Fuß.
Ja, halt dich mal fest.
Ich halte mich fest.
Vor mir steht ein kleines, süßes Fußbad.
Nein.
In einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche.
Ei. Oh nee, Lotti. You have to kiss my dicken Zeh jetzt. Ja, it's ungewaschen.
Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren.
Ficky, Ficky.
Genau.
Cockring-Reinigung.
Gott. Werden Kochringe gereinigt?
Weißt du, was das, wie viel Emotion das bei mir auslöst?
Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Watt der neue Radiosender hat, Ines.
Ganz kurz, ich habe euch gerade nicht richtig gehört. Köln, seid ihr da? Lecko funny. Also es fühlt sich krass an wie ein Fiebertraum, oder?
Ich habe gerade kurz vergessen, in welcher Stadt wir sind. Ich wusste wirklich gerade gar nichts mehr.
Hauptsache, du sagst nicht Düsseldorf. Alles andere ist okay, weißt du? Also wir sind in Köln. Und ich glaube, ganz viele Leute aus Köln sind hier, aber auch aus anderen Städten, oder? Ich kann das gar nicht fassen, dass so viele Menschen für uns hierher gekommen sind.
Ich will jetzt hier niemanden traurig machen, aber es kann sein, dass das hier heute wirklich die erste und auch letzte Weird Crimes Weihnachtsshow ist. Denn ich glaube, es ist mir noch nie in meinem Leben oder noch nie, seitdem wir diesen Podcast haben, so schwer gefallen, mich für einen Fall zu entscheiden, weil ich natürlich dachte, wir haben eine Weihnachtsshow, es muss ein Weihnachtsfall sein, aber fast jeder Weihnachtsfall, den ich gefunden habe, war so schrecklich. Immer sterben ganze Familien und das an Weihnachten und dann dachte ich mir, das ist doch schrecklich, das wollen wir doch hier nicht und das ist nicht Weird Crimes. Aber es gab eben einen Fall, den ich in den Tiefen der True Crime Historie gefunden habe. Aber deswegen wollte ich euch vorab sagen, es war wirklich eine Riesenherausforderung, etwas zu finden, was zu Weird Crimes passt. Also genießt den Abend heute besonders. Ich glaube, das war die erste und letzte Weird Crimes Weihnachtsshow.
Oder ihr erschafft einfach einen neuen Fall danach. Also nicht eure Familie abmoxen, das macht Lotti nicht.
Nee,
habt ihr gehört, ne? Da müsst ihr schon ein bisschen kreativer sein.
So, was sagst du, Ines? Bist du ready?
Ich bin sowas von ready. Seid ihr ready?
Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle.
Mit mir, Visavi.
Und ich bin Ines Agnoli.
Diesmal gibt's den Titel ausnahmsweise ein paar Minuten später.
Ah, wegen Spoiler oder was?
Weiß ich nicht. Wir fangen für heute erstmal damit an, an welchem Ort wir uns hier heute zusammen, wie du gerade gesagt hast, mit fast 14.000 Menschen für unseren Weird Crimes Weihnachtswald begeben. Du darfst dafür das erste Bild umdrehen.
Ach du Scheiße. Das war nicht vorgestern, oder? Als das Foto gemacht wurde.
Damit hast du nicht gerechnet, oder?
Ja, du hast ja immer gesagt, dass du ungern so weit in die Vergangenheit reist, also sehr, sehr weit zurück. Da würde ich sagen, das ist sehr, sehr weit. Das gibt mir so Titanic-Vibes.
Du darfst gerne mal raten, in was für einer Zeit sich unser Weird Crimes Weihnachtsfall zugetragen hat.
Jetzt enttäusche ich meinen Vater. Weiß ich, der ist so geschichtlich, ist der eine 1 plus mit Sternchen. Wenn ich das jetzt nicht errate, dann denkt er sich so, na, das ist nicht meine Tochter. Papa, die Drinks gehen heute auf mich, okay? Auch wenn ich jetzt ganz weit weg bin.
Komm, trau dich, Ines.
1918?
Es ist gar nicht so schlecht. Es ist Mitte der 1920er Jahre entstanden. Du darfst direkt nochmal raten. Was glaubst du denn, in welchem Land sich dieser Ort befindet, den du da siehst?
Amerika.
Richtig!
Hey.
In den USA. Jetzt ist die Frage, verbindest du irgendwas mit 20er Jahre und den USA?
Ja, so diese ganzen geilen Partys, mit wo man so Glitzerkleider getragen hat, diese Bänder am Kopf, The Great Gatsby, wie gesagt, ja auch Titanic irgendwie. Mhm. Also geile Partys, geiler Schmuck, Saufen. Und ersaufen, wenn ich an Titanic denke.
Tolle Zusammenfassung auf jeden Fall. Saufen und ersaufen, dafür waren die 20er Jahre bekannt. Aber ich würde jetzt für alle, die nochmal eine kleine historische Auffrischung vertragen könnten, was so in den 20ern in den USA eigentlich abgegangen ist, mal eine kleine Zusammenfassung hier geben. Wir befinden uns heute in den Roaring Twenties, die goldenen 20er der USA. Die Wirtschaft blüht, viele Leute haben nach dem Ersten Weltkrieg endlich mal wieder richtig Geld und leisten sich ordentlich was, vor allen Dingen Autos. Außerdem wird Entertainment total wichtig zu dieser Zeit. Vor allem die Filmindustrie explodiert. Hollywood produziert 800 Filme im Jahr, mehr als heute. Mickey Mouse erblickt 1927 das Licht der Welt. Einer der größten Filmstars dieser Zeit ist Charlie Chaplin. Und die Mutter der Podcasts wird immer populärer. Das Radio. Alle hören es, alle lieben es. Musikalisch geht auch einiges. Die Leute tanzen Charleston und die lieben es einfach richtig doll steil zu gehen. Jazz ist außerdem das erfolgreichste Genre, quasi der Hip-Hop der 20er. Bei allem Spaß gibt es aber eine Sache, die in den USA zu der Zeit strengstens verboten ist. Alkohol. Die Prohibition führt allerdings dazu, dass die Kriminalitätsrate extrem ansteigt. Durch Leute wie Al Capone teilweise um bis zu 1700%. Deswegen nennt man diese Zeit auch The Golden Age of Crime. Überall herrscht Korruption, Gewalt und Überfälle sind an der Tagesordnung. Auch in dem Bundesstaat, in dem wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal mit Weird Crimes waren und auch heute für unseren Weihnachtsfall wieder sein werden. Nämlich im mittleren Süden der USA in
Michigan.
Fast Texas.
Texas.
In Texas, um genau zu sein, heißt der Ort Cisco. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Ey, der vom Song Song.
Was?
Cisco, der Song Song. Der Dong, 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 Dong.
Ja, genau like der. Genau der Cisco.
Ach, der Cisco. Alles klar. Fast. Okay. Ja, sieht aus wie Cisco halt, ne? The City of Progress. Und ich würde auch sagen, da sollte noch Progress stattfinden. Aber ich meine, wir sind ja 100 Jahre entfernt. Mhm. Also ich hätte ein bisschen Angst, so weit zurückzureisen, aber mich würde es für eine Nacht, so Party, so Charleston-mäßig, weißt du, so mal richtig irgendwie abgehen, würde ich schon gerne mal machen. Ich habe mich jetzt nicht so krass gesehen, da in dieser Zeit zu leben. Ich glaube, ich hätte da auch, auf jeden Fall wäre ich da noch verbrannt worden in der Zeit, ich mit meinem Sein. Aber ich finde, wenn du von den schönen Dingen erzählst aus dieser Phase, klingt das traumhaft, oder?
Finde ich auch.
Ja.
Aber natürlich gibt es da auch viele Schattenseiten und ich glaube, das Gute, über das wir jetzt geredet haben, auch diese Partys und so, haben jetzt nicht unbedingt da in Cisco stattgefunden, sondern eher in den sehr, sehr großen Städten. Cisco liegt im Nordwesten von Texas, knapp 2 Stunden von Dallas entfernt und ist wirklich eine richtige, richtige Kleinstadt. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, wir sind ja hier heute im kleinsten Bezirk Kölns, nämlich Innenstadt. Cisco ist noch mal ein bisschen kleiner und in Cisco leben Ende der 20er Jahre weniger Menschen, als hier heute in der Lanxess Arena sitzen. So noch weniger als die Hälfte, also so knapp 6.000 Leute.
Das ist krass.
Das ist wenig.
Würden wir nicht mal auftreten heute. Ja. In Cisco wären wir heute nicht aufgetreten.
Kleiner, spannender Weird Crimes Full Circle Moment. Ein gewisser Konrad Hilton, dessen Vorfahren mütterlicherseits aus Rheinland-Pfalz stammen, wollte eigentlich eine Bank in Cisco eröffnen. Da der Preis sich dann aber plötzlich erhöht hat, ist der Deal geplatzt und stattdessen hat er dann 1919 in der Kleinstadt ein Hotel gekauft. Das war der Grundstein für eine der bis heute erfolgreichsten Hotelketten der ganzen Welt. Und dieser Konrad Hilton ist ganz nebenbei auch noch der Urgroßvater von einer Person,
die ich schon mal angefasst habe.
Und die auch schon mal bei Weird Crimes stattgefunden hat. Ihr Name ist
Paris Hilton.
Yay! Ich wusste, dass ich dich damit glücklich machen kann.
Ja.
Es ist auch so, wenn man Cisco googelt, dann stößt man natürlich immer auf diese Hilton-Entstehungsgeschichte, weil es schon krass ist, dass dieses Imperium dort in diesem kleinen Ort angefangen hat. Aber ein Suchergebnis wird noch öfter angezeigt. Und das ist die Geschichte, die ich dir und euch allen heute erzählen werde. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, keine schöne, keine besinnliche, aber eine äußerst weirde. Bist du bereit, Ines?
Ich bin bereit. Ich würde mich aber an dieser Stelle nochmal fragen, sind die 28.000 Füße, die ich jetzt heute mal hier schätze, bereit für diesen Fall?
Es ist Freitag, der 23. Dezember 1927, also 2 Tage vor Weihnachten. In den USA gibt es die Bescherung ja nicht am 24. abends wie bei uns, sondern am 25. morgens. Auf der Main Street von Cisco sind unglaublich viele Leute unterwegs. Manche kaufen Lebensmittel und Getränke für das Weihnachtsessen, andere besorgen noch schnell Geschenke. Alles ist ganz schön feierlich geschmückt und auch wenn es in dieser Zeit in Texas warm ist und kein Schnee liegt, sind alle schon komplett in Weihnachtsfieber und Weihnachtsstimmung. Und da darf natürlich auch der Weihnachtsmann nicht fehlen. Der schlendert mit seinem roten Anzug und dem langen weißen Bart und einem riesigen Sack über der Schulter die Hauptstraße entlang. Hast du irgendwas zu sagen?
Konnte ich nicht unterdrücken. Da musste ich das musste einmal raus.
Weil ich Sack gesagt habe?
Wegen Sack, ja.
Ja, na klar. Was die Menschen in Cisco nicht ahnen, dieser Santa Claus ist nicht gekommen, um Geschenke zu verteilen. Nicht heute und auch nicht in 2 Tagen. Ganz im Gegenteil. Dieser Weihnachtsmann hat nichts als Chaos und Verderben im Gepäck. Unter seinem Mantel steckt eine Knarre. Sein Auftauchen wird in der Kleinstadt und dem Rest von Texas das Bild vom lieben, guten Weihnachtsmann für immer zerstören. Und damit ist jetzt auch endlich Zeit für den Titel unseres Weird Crimes Weihnachtsfalls. Diesmal der schreckliche Santa.
Aha, da haben wir sie wieder, die Alliteration.
Mhm, na klar.
Aber ich muss sagen, Christkind hat mir immer besser gefallen als Santa, weil ich auch so einen weirden Santa-Moment hatte, wo ich mal auf so einen Schoß von so einem alten Opa sitzen musste. Unangenehm. Fand ihn nicht so gut. Nee. Und der war auch irgendwie böse. Irgendwie hatte man immer das Gefühl, man musste so beweisen, dass man ein liebes Kind war.
Was ist denn deine Assoziation, wenn du jetzt hier der schreckliche Santa bist?
Genau das, woran ich an meine Kindheit denke. Weil ich fand Santa eigentlich oder den Weihnachtsmann eher immer gruselig und gemein. Also das Christkind war für mich eher so dieses Schöne, aber der Weihnachtsmann war irgendwie immer böse.
Wir können ja mal gucken, wer sich jetzt hier hinter diesem schrecklichen Santa verbirgt. Und dafür müssen wir jetzt erstmal noch mal ein paar Monate zurückreisen und auch in eine andere Stadt gehen, nämlich knapp 200 Kilometer entfernt nach Wichita Falls zu folgendem Mann. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Hey!
Selbst das verwaschenste, verpixelste, 100 Jahre alte Bild. Hey!
Ja, ist ein lauchiger Typ. Genau, mein Beuteschema. Was soll ich sagen? Sind hier ein paar Lauchs heute? Schleidet doch einfach mal danach in meine DMs.
Bei mir nicht.
Ja, ist ein total schönes Foto von einem rasierten Typ. Da war auf jeden Fall noch nicht so diese Hipster-Phase offensichtlich. Ja, und der guckt irgendwie weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn das ein Foto ist, wo du halt so die Chance hast, mal einmal nett zu gucken und dann guckst du noch so zur Seite. Aber ich meine, vielleicht war da irgendjemand gerade, der interessant war.
Kann sein.
Der ihn abgelenkt hat, aber er sieht auf jeden Fall nicht glücklich und nicht so freundlich aus. Wie gesagt, mein Beuteschema.
Der unglückliche, unfreundliche Lauch da auf dem Foto heißt Marshall Radcliffe, ist 24 Jahre alt und kommt aus Cisco. Und tatsächlich, glaube ich, geht es schon in die richtige Richtung, deine Assoziation so mit ihm und was du da denkst, weil er ist ein sehr, sehr gerissener und vor allem sehr, sehr krimineller junger Mann. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Roaring Twenties auch die goldene Ära des Verbrechens genannt werden und Marshall Radcliffe ist ein kleiner Teil davon. Seine kriminelle Energie hat auch nicht gestern erst angefangen, sondern schon in der 9. Klasse. Da hat er nämlich in der Schule versucht, seinen Mitschülern das Essen und das Geld abzuziehen. Deswegen ist er dann von der Schule geflogen, hat danach versucht, irgendwie beruflich Fuß zu fassen, hat mal auf einem Ölfeld gearbeitet, mal auf einer Farm. Aber der hat einfach gemerkt, sich die Hände schmutzig zu machen, also auf so eine Art und Weise, das ist einfach nichts für ihn. Und deswegen hält er sich seit Jahren mit Betrügereien und Einbrüchen über Wasser. Das meiste Geld verdient er Mitte der 20er Jahre, aber mit Bootlegging. Hast du schon mal davon gehört, Ines? Bootlegging.
Ja, das ist Musik, oder?
Tatsächlich Bootleg. Sehr schlau, Ines. Das wird heute im Musikgenre so verwendet, aber es kommt eigentlich von etwas anderem, Bootlegging.
Eine Leggings, die man auf dem Boot gerne trägt?
Genau das. Nee, es ist die illegale Herstellung, der Transport und Verkauf von alkoholischen Getränken während der Prohibitionszeit.
Ja, da kann man aber auch nicht drauf kommen.
Dein also Vater hätte das jetzt gewusst.
Der hätte das wieder gewusst, ja, klar. Den hätte ich auch angerufen. Aber ich habe ja keinen Joker hier.
Pech gehabt. Ja. Aber jetzt hast du wieder was dazugelernt. Und dieses Bootlegging ist Marshalls Hauptjob zu der Zeit. Und tatsächlich stellt er sich von seinem selbstgebrannten Suff auch gerne mal selbst ordentlich einen rein.
Ja, man muss ja auch testen.
Ja, eigentlich sagt man ja, dass so Dealer nicht unbedingt ihre eigene Ware konsumieren sollen. Aber vielleicht ist das bei ihm auch der Grund, warum er sagt, ist zwar cool, wirft schon ein bisschen was ab, aber nicht genug. Vielleicht, weil er zu viel selber davon trinkt. Und deswegen sagt er sich, da muss noch ein lukrativeres Verbrechen her. Was kannst du dir denn vorstellen, was jetzt noch ein lukrativeres Verbrechen wäre?
Also er brennt selber Schnaps und vertickt das. Das ist sein Job. Ne? Mhm. Und was man nebenbei noch machen kann?
Jetzt geht es aber darum, womit man noch mehr Geld verdienen kann.
Gläser. Diese Gläser, die Leute sammeln von, wie heißt das nochmal? Leonardo. Kennt ihr diese Leonardo-Gläser? Die gar nicht so spektakulär sind, aber die so manche Muddis einfach gerne zu Hause haben und die du zu Weihnachten immer super verschenken kannst. Was wünschst du dir noch?
Kommst du denn
jetzt 15. Leonardo-Glas.
Was zum Teufel? Wo bist du denn jetzt abgebogen? Also
naja, ich habe gedacht an Schnaps und Schnaps trinkt man ja gerne aus Glas. Also, dass man das verbindet und dass der halt irgendwie Gläser herstellt, wo man sagt, schönes Glas, das stelle ich mir gerne zu Hause hin. Wenn die guten Gäste kommen, dann mache ich den selbstgebrannten mit dem Glas dahin.
Interessant, interessant, aber du bist ganz weit weg davon, weil es ging ja generell einfach nur um ein anderes lukratives Verbrechen. Das musste jetzt nichts mit Gläsern und Getränken zu tun haben.
Dann Drogen.
Nee.
Oh.
Marshall Radcliffe überfällt eine Bank.
Oder das?
Eine kleine Bank außerhalb von Cisco. Die Beute $3,000. Das wären heute so umgerechnet $50,000. Von dem Geld hat er aber nichts. Er wird nämlich verhaftet. Möchtest du raten, wie lange die
Haftstrafe ist? Aber auch in so einem Schwarz-Weiß-Film, wo dann die Polizei so ganz schnell hinterherläuft und jemand klippert so ganz schnell auf dem Klavier rum und er ist so... Ja? War das so?
Ja, genau so war
das. Okay.
Ja. Und jetzt beantworte mir noch meine Frage. Hast du vergessen, ne?
Habe ich vergessen, weil gerade lief der Stummfilm bei mir im Kopf.
Ja. Ich wollte fragen, was du schätzt, was für eine Haftstrafe er dafür bekommen hat.
Aber 5 Jahre.
18 Jahre.
Scheiße, das hat sich ja gar nicht gelohnt.
Mhm. Aber Ines, er ist jetzt schon wieder raus aus dem Knast. Er wurde tatsächlich von der ersten weiblichen Gouverneurin in der Geschichte des Staates Texas höchstpersönlich begnadigt, angeblich wegen guter Führung. Es gibt aber Gerüchte, dass Marshall sie bestochen haben soll.
Ach so, ich dachte begattet. Oder auch bestochen.
Ist halt die Frage,
man sagen. Ich hab mich gestern bestechen lassen. Er wurde tief gestochen bei mir.
Man weiß halt.
konnte nicht anders.
Es ist so schön, Ines. Ich habe gestern im Auto mit unserem tollen Booker Thilo, habe ich an der Stelle im Skript gesagt, wenn Ines hier nicht Ficky Ficky sagt, dann kenne ich diese Frau nicht.
Und was hat sie gemacht?
Sie sagt Ficky Ficky. Ich kenne dich einfach viel zu gut. Das ist unfassbar. Auf jeden Fall ist Marshall nach nicht mal einem abgesessenen Jahr von 18 wieder auf freiem Fuß. Jetzt wäre auch natürlich die Frage, was macht er denn so jetzt, wo er wieder auf freiem Fuß ist?
Ich würde sagen, so show must go on. Der brennt weiter seinen Bootleg-Schnaps und verkauft die Leonardo-Gläser.
Das mit den Leonardo-Gläsern, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, aber Schnaps auf jeden Fall, sowohl weiter produzieren als auch weiter saufen. Aber er plant auch direkt einen neuen Überfall, weil er das nicht auf sich sitzen lassen möchte, dass er das verkackt hat. Und diesmal will er nicht irgendeinen Überfall. Es soll der größte Banküberfall werden, den man bis dahin in Texas gesehen hat. Marshall Radcliffes Ziel ist das wichtigste Finanzinstitut in seiner Heimatstadt. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Das ist eine Bank.
Warum lacht ihr?
Ja, ist ein semi-gutes Foto, oder?
Ines, das ist über 100 Jahre her. Freu dich, dass es überhaupt Fotos gibt hier heute.
Ich freue mich krass.
Freut ihr euch, dass es überhaupt Fotos gibt?
Ja.
Ich habe Monate damit verbracht, Fotos für diesen Fall zu finden.
Ja, schön. Das war wirklich, das ist ein unfassbar tolles Foto von einer Bank.
Ja.
First National Bank.
Ganz genau. Das ist die First National Bank oder Bank in Cisco. Und um hier die Kreise vom Anfang zu schließen, es gibt sogar Gerüchte, dass es genau die Bank ist, die Paris Hiltons Urgroßvater Conrad Hilton einst kaufen wollte, die ihm dann aber eben zu teuer war und deswegen ist es das Hotel geworden.
Clever.
Diese Bank wird aber auch ohne den Namen Hilton in die Geschichte eingehen. So aber eben in die Kriminalgeschichte. Aber bevor es soweit kommen kann, braucht Marshall Radcliffe natürlich erstmal Komplizen. Bei seinem ersten Überfall war sein Bruder dabei, der sitzt aber inzwischen schon wieder wegen einer anderen Sache im Knast. Also erinnert sich Marshall an drei Typen, die auch alle aus Wichita Falls kommen, wo er aktuell in einem heruntergekommenen Hotel wohnt. Und die hat er alle während seiner Haftzeit kennengelernt. Alle drei sind sofort dabei, schließlich verspricht Radcliffe mehrere tausend Dollar pro Person. Der eine, ein skrupelloser Dieb, der so heißt wie der Mausigmann.
Henry, der ist heute auch da.
Ja, er hat mich schon angebellt.
Ja, es ist halt der Mausigmann, was soll ich sagen?
Dieser Mausigmann hier ist nicht unbedingt ein Mausigmann, der ist wirklich, das ist ein böser Henry. Henry Helms. Der andere, ein nicht unbedingt für seine Cleverness bekannter Kleinkrimineller mit dem Namen Robert Hill. Der dritte, mit Abstand der versierteste in der Runde, ein Safeknacker. Aber ausgerechnet der wird dann von der Grippe dahin gerafft. Und Henry Helms kommt jetzt auf die Idee, einen entfernten Verwandten zu fragen, und zwar Louis Davis. Der ist Familienvater, Ende 20, und er hat noch nie in seinem Leben irgendwas Illegales gemacht. Und eigentlich die einzige passende Voraussetzung, die er für einen Banküberfall mitbringt, ist die Tatsache, dass er komplett pleite ist. Und das ist auch der einzige Grund, warum er zusagt, mit einem sehr, sehr mulmigen Gefühl. Aber er will halt von dem Geld Weihnachtsgeschenke für seine Kinder kaufen. Allerdings besteht er darauf, wirklich nur mitzumachen, wenn das alles friedlich abläuft und niemand verletzt wird. So viel kann ich schon mal verraten, Ines. Der Typ hat keine Ahnung, worauf er sich da eingelassen hat.
Ja, aber ich meine auch, dass man sagt, ja, ich mache einen Banküberfall, aber nur, wenn alle glücklich sind am Ende und das total harmonisch ist und wir da irgendwie mit einer Polonaise rausspazieren und alle nochmal einen Fuffi in die Tasche gesteckt bekommen. So funktioniert ja auch ein Banküberfall nicht,
ja,
oder?
Das stimmt. So oder so steht jetzt aber nun endlich die finale Bankräuber-Crew fest und auch der Zeitpunkt, nämlich 2 Tage vor Weihnachten, weil da besonders viel Geld in der Bank zu holen ist. Alles scheint ready zu sein, aber es gibt da noch ein kleines Problem. Ich habe ja schon gesagt, Cisco ist ein verdammt kleiner Ort und fast jeder würde Radcliffe sofort erkennen, wenn er da halt einfach so reinspaziert. Und deswegen hat er die großartige Idee, sich zu verkleiden. Und wem würde man am allerwenigsten auf der Welt zutrauen, kurz vor Weihnachten eine Bank zu überfallen? Natürlich dem Weihnachtsmann. Man muss auch wirklich dazu sagen, weißt du, wenn wir jetzt hier über so creepy Weihnachtsmänner reden, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass wir schon ganz, ganz lange den Weihnachtsmann so aus der Popkultur mittlerweile kennen und aus Filmen und alles Mögliche und man natürlich auch gewöhnt ist, dass irgendwelche Weihnachtsmänner verkleidet durch die Gegend laufen. Das ist aber zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht der Fall. Also man verbindet eigentlich nur positive Dinge mit dem Weihnachtsmann und es ist auch sehr selten, dass man den mal so random auf der Straße sieht. Und so kommt Marshall Radcliff auf die Idee, er wird als Santa Claus verkleidet, zusammen mit seinen Komplizen die First National Bank in Cisco ausrauben. Das gab es zu diesem Zeitpunkt auch in der Kriminalgeschichte noch nie, also ein krimineller Weihnachtsmann. Aber auch alles andere, was passieren wird, gab es in der Form weder davor noch danach. Und dann kann es wirklich losgehen. Am Abend vor dem Überfall leiht sich die neu gegründete Bande bei der Besitzerin des Hotels, in dem Marshall wohnt, das Weihnachtsmannkostüm ihres Mannes aus. Der tritt damit nämlich am 25. zum Beispiel in Kinderheimen auf, was ich auch ganz traurig finde, weil eigentlich wird damit was ganz Gutes gemacht, aber Marshall leiht es sich aus, verspricht es unversehrt wieder zurückzubringen. Und auch da, ich will nicht zu viel verraten, aber das wird nichts. Was glaubst du denn, Ines, machen die vier zusammengewürfelten Bankräuber jetzt sonst noch so zur Vorbereitung auf den großen Tag?
Saufen?
Saufen!
Köln, was habt ihr gemacht heute? Saufen? Hab ich mir gedacht.
Die trinken halt auch natürlich Marshalls selbstgebrannten Whisky und ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass man irgendwie nicht blind wird, wenn man davon mehr als 2 Gläser trinkt.
Locker 70% da drin wahrscheinlich, ne?
Die sind auch irgendwann alle komplett suff und in diesem Zustand klauen sie sich noch ein kleines Auto. Die brauchen ja einen
Fluchtwagen. Aber war bestimmt ein lustiger Abend, oder? Komm.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Sie klauen sich einen dunkelblauen Buick und mit dem fahren sie dann am Morgen des 23. Dezember 1927 2,5 Stunden nach Cisco.
Was, im Vollsuff?
Ja.
Boah, das ist krass.
Dort angekommen, also in Cisco, geht's direkt los. Marshall Radcliff zieht sich auf dem Beifahrersitz das Santa-Claus-Kostüm an.
Warte mal, das ist der Tag, die Vorbereitung. Ich dachte, die treffen sich erstmal, um sich kennenzulernen, um alles zu besprechen. Aber die besaufen sich, um danach im Suff zu der Bank zu fahren und die dann auszurauben,
ja,
im Vollrausch.
Ja, also dann so eine Mischung aus Kater und Vollrausch, du kennst das. Ne? Also.
Ich kenne das nicht, nee, nee. Hab davon gehört, wie das sein soll, aber persönlich kenne ich das nicht.
Dieser Zustand, wo man nicht weiß, ob man noch oder schon wieder oder noch wie auch immer betrunken ist, aber irgendwas dazwischen.
Ja, weiß ich nicht.
Aber ja, genau so ist es jetzt. Und Marshall sitzt da auf diesem Beifahrersitz, zieht sich das Santa-Claus-Kostüm an und nebenbei motiviert er das Team mit Sätzen wie: Männer, das ist das leicht verdienteste Geld eures Lebens. Und dann verteilt er die Waffen und das macht vor allem Louis Davis, diesen Familienvater, extrem nervös, weil er eben wirklich partout nicht will, dass irgendjemandem was passiert. Marshall beruhigt ihn und sagt: Ey, keine Sorge, wir ziehen das Ding hier durch, ohne dass auch nur ein einziger Schuss fällt, weil wir gehen da rein, holen das Geld und dann gehen wir wieder, alles gut, mach dir keinen Kopf. An einer Kreuzung kurz vor der First National Bank steigt Marshall dann in seinem Weihnachtsmannanzug aus dem Wagen. Die anderen drei fahren weiter Richtung Hinterausgang der Bank und parken dort und gucken sich so ein bisschen die Fluchtwege an. Der frisch gebackene Weihnachtsmann schwingt seinen Sack über die Schulter.
Jetzt habe ich die Stimme geölt. Jetzt geht's wieder.
Und schlendert alleine die Main Street von Cisco entlang. Nur noch 500 Meter, dann kann er in die kleine Seitenstraße abbiegen, in der sich die Bank befindet. Und als Marshall aka Santa da so langläuft, denkt er sich: Okay, ich habe ja schon geahnt, dass hier ein paar Leute unterwegs sind, aber dass so viele sind, wow. Ganz Cisco scheint an diesem 23. Dezember auf den Beinen zu sein, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Und ganz Cisco ist beim Anblick vom Weihnachtsmann völlig aus dem Häuschen. Die Leute winken und lachen und bleiben stehen. Ich meinte ja schon, es ist etwas sehr Besonderes, Santa Claus halt irgendwie so zu begegnen. Vor allen Dingen für die Kinder. Und jetzt passiert etwas, das hat Marshall Radcliff in seinem Plan nicht bedacht. Die Kinder aus Cisco fangen an, dem Weihnachtsmann hinterherzulaufen. Erst 2, dann 3, dann 5. Irgendwann hat er eine komplette Horde von kleinen Mädchen und Jungs im Schlepptau.
Das wäre mein absoluter Albtraum.
Die Kinder jetzt, ne?
Die Kinder, ja. So viele.
Also du musst dir jetzt vorstellen, diese ganzen Kinder laufen dem Weihnachtsmann hinterher, zerren an seinem Mantel. Alle rufen wild durcheinander, weil die einen Geschenkewunsch loswerden wollen. Der muss die teilweise so richtig von sich wegschieben, aus Angst, dass die noch aus Versehen seine Pistole da vom Hosenbund runterreißen, weil die sich halt wirklich alle auf seinen Schoß auch setzen wollen. So wie du damals bei dem unangenehmen alten Weihnachtsmann.
Ja, ja,
okay.
Ja.
Du wurdest gezwungen. Die Kinder wollen sich alle auf den Schoß setzen, weil die natürlich auch glauben, dann kriegen sie ein Geschenk. Bei Marshall ist auf jeden Fall ähnlich wie bei dir. Der ist auch maximal jetzt abgefuckt von diesen Kindern. Der hat wirklich keinen Bock und keine Zeit für so eine Scheiße. Und der murmelt die ganze Zeit in seinen Bart rein, dass die Kinder sich alle verpissen sollen. Und man muss auch nochmal dazu sagen, wir haben es ja gerade schon gesagt, Marshall Radcliffe hat einen miesen Kater, dem ist heiß, dem läuft die Suppe da sein Kostüm runter. Und klar ist der auch nervös vor dem Überfall. Und jetzt kommen aus allen Ecken immer mehr Kinder. Manche gucken aus dem Fenster und rennen deswegen extra auf die Straße und fallen ihm in die Arme. Und der ist nur dabei, die irgendwie die ganze Zeit so mit einem Kopf, mit der Stirn so wegzudrücken. Und er muss das aber über sich ergehen lassen und mitspielen, damit er nicht auffällt, auch weil da einige Eltern auch auf der anderen Straßenseite stehen und sich das Spektakel angucken. Und er will natürlich nicht auffallen. Unter den Kindern ist auch ein Geschwisterpaar, von dem die größere Schwester viele, 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 viele Jahrzehnte später interviewt wird. Da ist sie schon selber, glaube ich, eine Rentnerin. Aber da erzählt sie nochmal von dem Moment, in dem sie 1927 zusammen mit ihrem Bruder auf den später berühmt-berüchtigten Santa Claus von Cisco getroffen sind.
She had taken her brother downtown to see Santa Claus.
He walked up to Santa and both of us shook hands with him. And Santa said, well, little man, what do you want? I want that football that's right over there in that window because I'm going to make football play in my career. So he tried to pull Santa over there, and he said, no, I have to stay here. This is my post. But I see the football, and I'll guarantee you that Santa Claus or Big Sister or Mother and Dad will get that for you.
Also die beiden Kinder haben seine Hand geschüttelt und der Weihnachtsmann hat gefragt, na kleiner Mann, was willst du? Und das hat er auch wirklich gemacht, um die loszuwerden. Und dann hat der Junge gesagt, dass er einen Football will und hat er da einen im Fenster gesehen und gesagt, den will ich haben und wollte den Weihnachtsmann dahin ziehen. Der hat gesagt, nee, ich muss hier stehen bleiben und hat dann aber am Ende garantiert und wirklich seine Hand drauf gegeben, dass er diesen Football auf jeden Fall bekommen wird. Und das war dann der Punkt, wo der Junge gesagt hat, na okay, alles klar. Und so geht das dann auch wirklich eine halbe Stunde mit allen möglichen Kindern weiter. Also alle, die Santa nicht mehr von der Pelle rücken wollen, denen verspricht er die krassesten Weihnachtsgeschenke und Sachen natürlich, die die niemals bekommen werden. Aber so kann er sich irgendwann Schritt für Schritt aus der Menschentraube lösen und kommt seinem großen, lang ersehnten Ziel immer näher und näher. Und dann steht er endlich direkt vor der Bank. Marshall, a.k.a. Santa, nimmt einen tiefen Luftzug und betritt die First National Bank in Cisco. 16 Leute befinden sich zu diesem Zeitpunkt in der Bank. Und natürlich auch da Riesenfreude über den überraschenden Besuch vom Weihnachtsmann. Einer der Bankmitarbeiter ruft sogar quer durch den Raum, hallo Santa! Und dann drehen sich natürlich alle anderen Anwesenden auch um und sind so, hey Santa, Merry Christmas! Ja, und zwei Mädchen fangen fast vor Freude an zu weinen, als sie den Weihnachtsmann entdecken. Und Marshall Radcliffe, a.k.a. Santa, denkt sich innerlich schon wieder, das kann doch nicht euer Ernst sein. Lasst mich doch bitte einfach alle in Ruhe hier die scheiß Bank überfallen, ihr Trottel. Und das ist auch noch nicht alles. Also die nächsten Mädchen, die ihn da anhimmeln, sondern er checkt dann auch noch, dass ausgerechnet der Bankangestellte, der ihn eben gegrüßt hat, ein Bekannter aus seiner früheren Nachbarschaft hier in Cisco ist. Und er versteckt sich jetzt noch tiefer hinter seinem Bart und hofft einfach nur, nicht erkannt zu werden. In dem Moment betreten dann endlich auch seine drei Komplizen die Bank und jeder begibt sich auf seine Position. Alle vier wissen, dass es jetzt jeden Moment losgehen kann. Und dass sie, wenn alles glatt läuft, hier in spätestens 5 Minuten wieder draußen sind und danach sehr, sehr reiche Männer sein werden. Aber jetzt, Ines, passiert es. Das, worauf Marshall Radcliffe so lange hingefiebert hat. Als Santa Claus verkleidet, zieht er seine Waffe aus dem Hosenbund und streckt den Arm in die Luft. Alle Anwesenden in der First National Bank in Cisco erstarren bei diesem Anblick. Es ist, als hätte ihn jemand einfach komplett das Licht ausgeknipst. Es herrscht komplette Stille. Und auf einmal schreit Santa:
Keine Bewegung!
Geil, sind das Stripper? Ausziehen, ausziehen, ausziehen.
Das ist ein Überfall.
Okay.
Hände hoch. Niemand bewegt sich. Hey, Hände hoch. Das ist ein Überfall.
Ines, ich muss dich enttäuschen, sind keine Stripper.
Ist okay.
Aber ich würde sagen, herzlich willkommen zu einem kleinen Weird Crimes Live Hörbuch Impro-Theater. Also Ines, alles ist erlaubt und heute visualisieren wir die Dinge, die wir sonst immer nur hören, jetzt auch noch in Form von echten Menschen, die aus dieser Zeit hier quasi zu uns auf die Bühne gekommen
Also alles
sind.
Ist erlaubt, oder was?
Es ist alles erlaubt, Ines. Also ich erzähle jetzt erstmal die Geschichte weiter. Was nämlich ganz herzzerreißend ist, weil alles so schnell ging in dem Moment, denkt jetzt eines der Mädchen, von dem ich dir eben erzählt habe, Scheiße, der Weihnachtsmann wird gerade überfallen, weil die sieht nur irgendwie hier, jemand hat eine Knarre und dann schreit sie noch die Komplizen an, bitte tut Santa nichts. Und Robert Hill, der muss fast ein bisschen sich das Lachen verkneifen. Weil man muss dazu sagen, also der ist, glaube ich, auch der, der von allen am allermeisten verkatert ist, dem es wirklich auch nicht gut geht. Und wie gesagt, selbstgebrannter Suff von letzte Nacht. Und Louis Davis, der Familienvater, der ohne kriminelle Vergangenheit, der hat dagegen ganz andere Probleme. Was glaubst du denn, dass übrigens Louis Davis, was geht in seinem Kopf gerade vor?
Ich will Schnaps und Stoff. Will Schnaps und Stoff.
Nee, so nicht. Also, in Wahrheit denkt sich Louis Davis sowas wie...
Fuck. Lieber Gott, hoffentlich schießt hier niemand.
Das habe ich mir auch schon mal genau in der Reihenfolge gedacht.
Okay, wow, Ines, wow. Es hat kurz gedauert, aber dann habe ich es verstanden. Eieieiei. Ich glaube, manche haben es immer noch nicht verstanden.
Ist
aber
egal. Hauptsache, meine Eltern haben es auch nicht verstanden.
Weiter mit der Geschichte. Was glaubst du, Ines, was geht wiederum bei Henry Helms im Kopf vor? Das ist der links außen, der böse Henry.
Ja, der sieht auf jeden Fall sehr aggressiv aus. Ich glaube, er denkt einfach nur so, give the money! Give the money!
Give the money!
Ja, auch. Aber in Wahrheit ist es fast noch ein bisschen schlimmer.
Boah, ich hätte so Bock zu schießen.
Ich sag jetzt nichts mehr.
Henry Helms reißt sich zum Glück aber zusammen, weil der will diese Bank natürlich unversehrt verlassen und natürlich wollen das auch alle anderen Anwesenden. Mittlerweile haben alle gecheckt, dass Santa Claus nicht der gute, liebe Weihnachtsmann ist, für den sie ihn gehalten haben. Und der böse Santa bewegt sich jetzt in Richtung des Schalters auf die Kassiererin zu und hält ihr seinen Sack hin.
Schnell, alles einpacken. Auch die Sachen aus dem Safe, los.
Die Kassiererin fängt dann an, die Scheine in den Sack zu stopfen. Ach Mist, jetzt haben wir gar keine Kassiererin. Ines, willst du nicht kurz die Kassiererin spielen?
Ich bin so gern die Kassiererin.
Ja komm, dann geh doch mal einen Applaus für Ines, die Kassiererin.
Wollte eh bei den Discountern mitspielen. Und ich stopf auch gerne Scheine in den Sack.
So Ines, stopf mal die Scheine in den Sack.
Das ist aber ein großer Sack, den sie da haben. Ich habe gar nicht so viele Scheine, die da reinpassen könnten.
So Ines,
ich hoffe, es ist okay, wenn es ein paar weniger Scheine sind, die ich in ihren Sack stopfe.
Ines, stopf die Scheine in den Sack. Das Ding ist, Santa dauert das jetzt alles zu lange.
Das muss ordentlich gemacht werden.
Ja, aber schneller die Scheine in den Sack stopfen.
Jetzt sag du mir mal nicht, wie schnell ich hier die Scheine in den Sack... Das soll für uns beide schön sein,
Ines,
ja?
Ines, du musst mir aber zuhören, weil die Regisseurin hier bin immer noch ich. Die Kassiererin weist den Weihnachtsmann jetzt ganz vorsichtig darauf hin, dass sich draußen vor der Bank einige Menschen versammelt haben und durch die Scheibe gucken.
Hier draußen sind 14.000 Menschen, die gerade durch die Scheibe gucken. Da will ich Ihnen mal ganz kurz sagen. Ja, also reißen Sie sich mal am Riemen, Herr Weihnachtsmann.
Santa guckt sich jetzt nervös um, guckt die anderen an und auch die gucken irritiert nach draußen. Dann reißt er den Sack an sich und stopft noch hektischer die letzten Geldscheine rein. Und dann ruft er den anderen zu.
Ich wollte auch schon mal immer Impro-Theater machen, das macht richtig Spaß.
Santa ruft den anderen zu.
Schnell, Nana, wir sind hier fertig. Lass uns verschwinden.
Ines, dein Job als Kassiererin ist hier geschafft. Ein Applaus für Ines, die Kassiererin. Komm wieder auf den Platz.
Nein, ich liebe dich. Komm zurück.
Nein,
ah, Männer,
nein.
Wir sind hier fertig. Wir müssen verschwinden.
Willst du meine Nummer?
Ines, du kommst wieder auf den Platz. Kassiererin ist nicht mehr da.
Ich werde für immer an dich denken. Ich warte auf dich. An dem zweiten Licht. An dem grünen Donnerstag. Denk an mich.
Ines, genau. Kassiererin ist wieder weg. Du bist wieder Ines.
Ich war in meiner Rolle.
Santa und die drei anderen versammeln sich jetzt und wollen zusammen Richtung Ausgang gehen. Aber dann, plötzlich, aus dem Nichts, fällt ein Schuss.
Ah ja.
Und dann noch einer und noch einer. Santa Claus und seine Begleiter zucken zusammen, gucken sich um, versuchen zu verstehen, woher die Schüsse kommen. Louis Davis ist so verängstigt, dass er sich mit der Knarre die Hände über den Kopf hält und man Angst haben muss, dass er sich nicht aus Versehen selbst in den Kopf schießt. Robert Hill ist weiterhin auf seinen Kater total überfordert. Santa Claus flucht vor sich hin und Henry Helms ist sowas von bereit abzudrücken. Er weiß nur noch nicht, auf wen oder was er schießen soll. Und was die vier auch noch nicht wissen, das war nur der Anfang. Gleich werden sie sich mit noch sehr viel mehr unerwarteten Schüssen und sehr viel mehr unerwarteten Menschen rumschlagen müssen. Denn in Texas sind Banküberfälle Mitte der 20er Jahre im Golden Age of Crime so populär geworden, dass es teilweise 3 bis 4 Überfälle pro Woche in einer einzigen Bank gibt. Und damals gibt es natürlich noch keine Überwachungs- und Sicherheitssysteme. Und für die Banken bedeutet das auf Dauer so viel Verlust, dass die natürlich keinen Bock mehr haben und sagen, ey, jetzt reicht's, wir müssen was tun. Und dafür ist die Texas Bankers Association zuständig. Eine staatliche Organisation, die die texanische Bankenbranche vertritt, damals wie heute. Und was die sich jetzt überlegt haben, um die Epidemie der Banküberfälle zu stoppen, das kannst du dir angucken, Ines. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
$5,000 Reward. Dead bank robbers wanted. $5,000 cash will be paid for each bank robber killed while robbing a Texas bank. Also wenn die jetzt jemand hier killt, dann kriegt irgendjemand anderes $5,000. Richtig. Und das, warte mal, der hat vorher 3.000 geklaut. Das waren heutzutage 50.000. Mhm. Das sind fast, ich würde mal sagen, so 80.000, 85.000 Euro heutzutage. Da würden aber einige in Köln hier in der Bank anderen Leuten das Licht ausknipsen, wenn die da anfangen würden rumzu... Oder für 85.000 sehe ich aber schon ein paar von euch, wo ihr sagt, ja, würde ich killen.
Ich übersetze mal noch kurz was aus dem restlichen Text, damit das alle auch verstehen. Also, du hast es gerade schon gesagt, die Texas Bank Association bietet eine dauerhafte Belohnung von $5,000 für jeden toten Bankräuber, der beim Raub einer Mitgliedsbank in Texas getötet wird. Keine Begrenzung des Ortes der Tötung in der Bank oder wenn der Räuber oder die Räuber die Bank verlassen oder wenn sie in ihr Auto steigen, 10 oder 20 Meilen auf der Straße, auf der Flucht oder beim Widerstand gegen eine Gruppe, die die Verfolgung aufgenommen hat. Die Belohnung gilt sowohl für nächtliche Überfälle als auch welche bei Tageslicht. Der Verein zahlt keinen Cent für lebende Räuber.
What the fuck? Wie abgefuckt ist das denn?
Und Ines, da steht auch warum. Lebende Räuber werden selten identifiziert, seltener verurteilt und am seltensten im Gefängnis festgehalten. Und wenn sie dorthin geschickt werden, sind all diese Vorgänge mühsam und kostspielig. Aber der Verein ist bereit, für jede Anzahl toter Bankräuber zu bezahlen. Getötet, während er eine Mitgliedsbank ausgeraubt hat, $5,000 pro Person, für jeden toten Räuber nicht ein Cent für 100 Lebende.
Welcome to America, oder?
Und dann auch noch Texas.
Ja.
So, Ines, was sagst du zum Dead Bank Robber Program?
Finde ich richtig abgefuckt, also ganz schlimm. Das klingt ja auch für mich so, wenn die da irgendwo im Auto Meilen weiter abgeknallt werden. Das könnte ja auch vielleicht jemand anderes sein, der da gar nichts mit zu tun hat. Mhm. Und dass sie die wirklich alle tot haben wollen, da blutet mir das Herz und das finde ich ganz schön scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen.
Man muss auch wirklich nochmal dazu sagen, dieser Aufruf, der richtet sich nicht an Polizisten, sondern an ganz normale Zivilisten. Du hast auch gerade schon das Geld geschätzt, es sind knapp $75.000. Und wenn jemand verletzt ist oder festgenommen wird, dann kriegt man kein Geld, ausdrücklich nur, wenn der Mensch mausetot ist. Und dieses Programm wurde nur wenige Monate vorm Santa Claus-Überfall nicht nur in Cisco, sondern in ganz Texas eingeführt. Und was Marshall Radcliffe und die anderen drei jetzt auch nicht ahnen, die Nachricht, dass die First National Bank so kurz vor Weihnachten gerade einen Bankraub erlebt, verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der kompletten Stadt. Da ist nämlich was passiert, das haben die gar nicht so richtig mitbekommen. Nur ein paar Minuten zuvor ist eine Mutter auf den Wunsch ihrer kleinen Tochter Santa in die Bank gefolgt, weil das Mädchen halt auch unbedingt einmal den Weihnachtsmann aus der Nähe sehen wollte. Der hat dann aber genau in dem Moment leider die Waffe gezogen und Mutter und Tochter haben es gerade noch so geschafft, durch den Hinterausgang aus der Bank abzuhauen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, seitdem läuft diese Frau mit ihrem Kind durch die Straßen auf dem Weg zur Polizei und schreit die ganze Zeit, Hilfe, Banküberfall, Hilfe, die First National Bank wird überfallen. Und genauso hat sich das dann auch verbreitet, weil es gab ja damals noch keine Handys und das hat sich jetzt einfach in Windeseile auf der Straße rumgesprochen. Das wiederum führt dazu, dass alle Leute, die davon mitbekommen, was da gerade abgeht, jetzt ihre große Chance auf $5.000 Belohnung wittern für einen toten Bankräuber. Jeder Mensch in Cisco, der irgendwo eine Waffe rumliegen hat oder jemanden kennt, der eine Waffe hat, holt diese Waffe und macht sich auf den Weg zur First National Bank. Und die Leute, die keine Waffe haben, rennen in den Waffenladen, um sich schnell eine zu kaufen. Familienväter, die gerade ihren kompletten Monatslohn dabei haben und davon eigentlich Weihnachtsgeschenke kaufen wollen, die lassen alles stehen und liegen und geben das komplette Geld für eine Pistole und Munition aus, weil die wissen, das ist eben ein Jahresgehalt. Wenn ich jetzt jemanden abknalle, so dann kann ich davon erstmal ein Jahr mit meiner Familie entspannt leben.
Wenn nicht länger.
Wenn nicht noch sehr viel länger. Es wird immer absurder, was sich dann in den nächsten Minuten in dieser Stadt abspielt. Im Baumarkt gibt der Chef kurzerhand Schrotflinten und Patronen zum halben Preis raus. Und die Leute stehen Schlange. Als dann auch noch klar wird, dass es 4 Bankräuber gibt, also $20.000 Belohnung insgesamt, da dreht die kleine, sonst eigentlich ziemlich friedliche Stadt komplett durch.
Aber holen sich alle Knarren oder sind die auch so kreativ und sagen, ich mache mit dem Rasenmäher, ist scheißegal, krieg auch hin, mach ich. Ich setze mich drauf und dann tschüss.
Ich glaube, es gab damals noch kein Rasenmäher, Ines.
Ja, oder so Pfeil und Bogen.
Ja, vielleicht gab es auch immer mit Pfeil und Bogen. Ich habe davon nichts gelesen, aber ich könnte es mir vorstellen. Vielleicht mit so einer Zwille oder so.
Ja. Ja. Oder mit einem Leonardo-Glas. Was man so wirft in den Nacken. Habe ich dich.
So, Ines, die Situation gerät jetzt jedenfalls, wie du dir vorstellen kannst, absolut außer Kontrolle. Sowohl vor der Bank als auch in der Bank. Und in die begeben wir uns jetzt wieder hinein. Denn nun wird klar, vor der Bank ist noch nicht mal die Polizei eingetroffen, aber alle möglichen Zivilisten, die wegen dieses Dead Bank Robber Programs wahllos in die Bank reinballern. Und auch drinnen ziehen jetzt mehrere Leute ihre Revolver und fangen an zu schießen. Marshall Radcliffe in seinem Weihnachtsmannkostüm guckt sich um und versteht die Welt nicht mehr.
What the fuck?
Ja, der spricht das gleiche Englisch wie ich.
Ihr seid füreinander bestimmt, glaube ich. Ines, was glaubst du, wie reagieren Marshall und die anderen drei denn jetzt auf den unerwarteten Kugelhagel? Was machen die jetzt?
Also, dass die sich da so Matrix-mäßig bewegen... Und dass wirklich auch keiner trifft, finde ich ehrlich gesagt schon mal eine extreme Leistung. Und dass die dann auch noch Macarena tanzen, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet.
Sie sind deine Marionetten, unfassbar. Okay, halt, stopp. Nee, jetzt eskaliert's. Nein, nein, nein. Nee, wir kommen jetzt wieder mal zurück an alle Bankräuber und Santa, wir sind zurück in der wirklichen Geschichte. Denn Robert Hill streckt seine Waffe in die Luft und zeigt die allen, als wollte er so sagen, ey Leute, seid ihr doof, wir haben doch auch Knarren.
Hey!
Ey, du oder was? Guck mal, wir haben doch Augenknarren!
Henry Helms wiederum, der nutzt jetzt natürlich endlich die Gelegenheit und fängt an, wild drauf loszuschießen. Genau wie die anderen. Alle bis auf Louis Davis, der Familienvater. Das war der, der ja von Anfang an gesagt hat, er ist nur dabei, wenn wirklich niemand verletzt wird. Und der merkt halt, dass das jetzt hier gerade komplett in eine andere Richtung zu laufen scheint. Louis Davis will am liebsten einfach wieder nur nach Hause und zu seinen Kindern. Und der bereut, ja, der ganz außen, der bereut total, dass er mitgemacht hat. Schlimm, oder? Und es wird noch schlimmer, Ines.
Ich tröste den mal ganz kurz, okay? Es tut mir so leid. Du hast eine ganz blöde Entscheidung getroffen. Aber ich kenne das. Manchmal trifft man blöde Entscheidungen.
Süß irgendwie.
Ich würde gern sagen, alles wird gut, aber ich glaube nicht, dass alles gut wird. Also,
Ines, du hast leider recht. Du hast leider recht. Es wird nämlich nicht alles gut. Denn ausgerechnet Louis Davis trifft jetzt eine Kugel.
Oh nein.
In die Schulter. Aber auch Santa wird angeschossen. Erst erwischt es ihn am Bein, dann bekommt er auch noch einen Streifschuss am Kiefer ab.
Unangenehm.
Verdammte Scheiße!
Ich glaube nicht, dass er das so sagen kann, wenn er am Kiefer gelandet ist, aber immer so.
Das war nur ein Streifschuss.
Frech, der Santa, frech.
Ja, ein frecher Santa, das gefällt mir.
Auch von den Zivilisten werden immer mehr getroffen. Niemand hat noch einen Überblick, wer auf wen und warum schießt. Und niemand kriegt noch mit, wer jetzt eigentlich wen umgenietet hat. Marshall und die anderen drei wissen, die müssen jetzt sofort hier raus, sonst sind gleich alle tot. Deswegen bewegen sie sich nun Rücken an Rücken und wollen Richtung Hinterausgang. Aber die Leute schießen natürlich weiter auf sie, also nimmt sich die Räuberbande jetzt menschliche Schutzschilde. Sie platzieren die Geiseln vor sich und um sich rum und so schaffen sie es Schritt für Schritt ganz langsam raus aus der Bank, aus dem Hinterausgang.
Boah, das hat so Spaß gemacht, wirklich. Ey, Applaus für diese unfassbar tolle Truppe.
Wir sind jetzt draußen vor der Bank. Ines, ich habe ja schon gesagt, unfassbar viele Menschen haben sich da versammelt, um die jetzt mittlerweile 200 bewaffneten Leute, und die wollen alle die $5,000 Belohnung pro Kopf kassieren. Was glaubst du denn? Stellen die das Feuer ein, jetzt wo die sehen, dass die Männer Geiseln um sich rum haben?
Nö.
Richtige Antwort. Nö. Und weil der Mob nicht aufhört zu schießen, packt sich Santa jetzt die Person, bei denen er denkt, dass wenigstens dann die Schüsse aufhören sollten. Guck mal, da ist dein Santa wieder.
Hallo.
Er packt sich nämlich zwei Mädchen aus der Bank. Die zwei, weißt du noch, die am Anfang noch so starstruck wegen Santa waren, Emma May und Laverne, 10 und 12.
Ach du Scheiße, das ist ein Trauma, das wirst du so schnell nicht mehr los.
Und tatsächlich, als die Menschenmenge vor der Bank begreift, dass das Kinder sind, die die Bankräuber bei sich haben, werden die Schüsse weniger. Mittlerweile ist auch endlich die Polizei am Tatort eingetroffen. Ein gewisser Officer Bedford, Polizeichef von Cisco und ausgerechnet derjenige, der Marshall Radcliffe und seinen Bruder bei deren ersten Bankraub verhaftet hat, und sein Kollege Officer Carmichael, wollen sowohl die Bewohner von Cisco als auch die Bankräuber dazu bringen, das Feuer komplett einzustellen. Henry Helms hat aber nicht vor, aufzuhören. Er reißt Louis Davis die Pistole aus der Hand, weil der sie halt bis dahin eh nicht benutzt hat. Und dafür schießt Henry Helms jetzt gleichzeitig mit zwei Knarren auf einmal hinter sich.
Wirklich schlecht.
Und so rennen Santa Claus, auch schießenderweise, und seine Komplizen und die beiden Geiseln in Richtung ihres geklauten Fluchtwagens, der in der Seitenstraße steht. Es fallen immer noch vereinzelt Schüsse aus allen Richtungen und in alle Richtungen. Eine Kugel trifft sogar den Sack mit der Beute, den Santa Claus über dem Rücken trägt. Es regnet Dollarscheine durch die Gegend, Ines.
Das ist echtes Geld. Los!
Und dann werden kurz hintereinander zwei Menschen besonders schwer getroffen und fallen zu Boden. Es ist der Officer Bedford und Officer Carmichael, die noch versucht haben, die Situation zu deeskalieren. Jetzt ballert auch der Mob wieder ohne Rücksicht auf Verluste und es kommt nebenbei weiter zu absurden Szenen. Die Leute klauen sich gegenseitig die Waffen oder die Munition aus der Hand. Ein stadtbekannter Koch schnappt sich ein Maschinengewehr von jemand anderem, ohne zu wissen, wie man das Teil bedient und ballert einfach wild durch die Gegend. Die Kugeln verfehlen die Flüchtigen nur knapp. Im allerletzten Moment springen der schreckliche Santa, der schwer verletzte Louis Davis, Robert Hill und Henry Helms, der immer noch mit seinen zwei Waffen gleichzeitig schießt, zusammen mit ihren Geiseln in den dunkelblauen Buick rein. Der Wagen wird von Kugeln durchsiebt, aber sie schaffen es um die Ecke auf die Hauptstraße und rasen davon.
Ich fühle mich so ein bisschen wie im Phantasialand, wenn man da so in so einer Show ist. Es ist hier wirklich ein Erlebnisparadies. Die erste Reihe hat sich richtig gelohnt, ne? Ja, ja. Alles klar, da wurde aber auch selbstgebrannter Schnaps konsumiert, ne?
Santa Claus hat in seinem Sack die höchste Summe dabei, die bis dato jemals in Texas bei einem Bankraub erbeutet wurde. Und das war noch nicht das Ende der Geschichte. Denn nun folgt eine der größten und wütendsten Menschenjagden, die Texas jemals gesehen hat und die es jemals überhaupt irgendwo auf einen Weihnachtsmann gab. Wir sind zurück in Texas. Zurück beim, wie man ihn später nennt, Santa Claus Bank Robbery Case in Cisco. Möchtest du mal raten, Ines, wie viele Einschusslöcher in dieser First National Bank gezählt werden, nachdem die Räuber geflüchtet sind? Und ich möchte dazu sagen, Einschusslöcher bedeutet jetzt nicht, dass das die Anzahl der Schüsse ist, die tatsächlich gefallen sind, sondern es geht jetzt nur darum, wie
die getroffen wurden.
Also wie viele Kugeln sind letztendlich in den Wänden stecken?
Eingelocht worden.
Sozusagen. Ja, also genau, was schätzt du? Wie viele Einschusslöcher?
Wie viele waren denn da an diesen Schüssen überhaupt, an dieser Schießerei überhaupt beteiligt? Weil ich finde es immer noch krass, dass die vier überhaupt abhauen konnten. Mhm. Weil ich mir das so vorgestellt habe, wenn jeder schießt, einfach so wild und wie die auch geschossen haben, dass es an ein Wunder grenzt, dass die überhaupt abhauen konnten. Oder waren einfach alle sturzbesoffen oder gar nicht so viele. Deswegen, um dir jetzt auch einen Gefallen zu tun, sag ich 530.
Das ist kein Gefallen, Ines. Ich habe das im Vorfeld, das habe ich mit zwei Leuten, habe ich diese Situation einmal durchgespielt, habe die gefragt, wie viele Einschusslöcher. Ja. Niemand hat gesagt 530.
Ja, das wäre auch ein krasser Zufall gewesen. Was haben die denn gesagt?
Die haben beide gesagt 100.
Das ist sehr unkreativ, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, fand ich eine ziemlich gute Schätzung. Denn es sind knapp 100 Kugeln. Aber es
viele.
Ist noch nicht alles. Es sind knapp 100 Kugeln, die innen in den Wänden stecken geblieben sind. Also bitte nochmal, stell dir es vor, in der Bank drin 100 Kugeln und nochmal 200 von außen. Also insgesamt mit Fassade von außen und innen haben wir ca. 300 Einschusslöcher.
Fast manche, 530.
Manche sprechen sogar von 400 Einschusslöchern, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr ganz rekonstruieren, aber dass du 530 gesagt hast, wertet jetzt halt 300, 200, 400 schon wieder ab.
Es sind einfach krass viele Einschusslöcher.
Danke.
Und wie gesagt, dass sie immer noch abhauen konnten, finde ich unfassbar.
Gut, dass wir dann uns da wenigstens einig sind. Und wenn wir schon bei so absurd hohen Zahlen sind, Marshall Ratliff, a.k.a. der schreckliche Santa, hat genauso wie er es geplant hat, den bis dato größten Bankraub der texanischen Geschichte hingelegt. Zusammen mit seiner Gang hat er die höchste Summe erbeutet, die bis dahin bei einem Banküberfall in Texas jemals mitgenommen wurde.
Ines, möchtest du mal raten, wie viel Geld die wohl erbeutet haben?
Und jetzt nochmal zur Erinnerung, ne? Bei dem ersten Bankraub waren es $3,000, Ines. Ne? Nur, dass du jetzt nicht übertreibst wieder. Ja, vielleicht soll ich lieber jemand von euch schätzen lassen, dann bin ich nicht so enttäuscht
komm,
danach.
Komm, ich frag mal jemanden,
oh, okay,
ja?
Okay, alles klar.
Okay. Ja.
Da meldet sich direkt eine Frau in der ersten Reihe, ganz selbstbewusst.
Okay, du möchtest gerne schätzen, wie viel Geld erbeutet wurde?
8.000.
Oh, das finde ich eine tolle Schätzung.
Du Arschkriecherin.
Es sind tatsächlich $12,400 Bargeld. Aber jetzt kommt's, Leute. Dazu kommen nochmal 150.000 US-Dollar in Form von Wertpapieren. Und das wären heute zusammen fast 3 Millionen Dollar.
Boah.
Und mit dieser Beute ist die Santa Claus Bankräuberbande gerade auf der Flucht raus aus der Stadt. Der mehrfach angeschossene Marshall Radcliffe, immer noch in seinem Weihnachtsmannkostüm, auf dem Beifahrersitz, Robert Hill, sitzt wieder am Steuer und drückt durchgehend das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Auf dem Rücksitz mit den beiden 10- und 12-jährigen Geiseln, Henry Helms, und der schwer verletzte Louis Davis, der extrem stark blutet und die ganze Zeit kurz davor ist, bewusstlos zu werden. Und ähnlich wie Louis Davis gerade Blut verliert, läuft auch das Lebenselixier aus dem Fluchtwagen raus. Der Tank wurde nämlich beim Abhauen von mehreren Kugeln getroffen und es ist mittlerweile kaum noch Benzin drin. Marshall Radcliffe weiß, dass die Karre nicht mehr lange mitmacht. Also gibt der Robert Hill die Anweisung, bei der nächsten Gelegenheit am Straßenrand anhalten zu müssen. Knapp eine halbe Stunde von Cisco entfernt steigt Marshall aka Santa dann aus, um sich den Schaden genauer anzugucken. Und dann ist klar, die brauchen jetzt ein neues Auto und zwar so schnell wie möglich, denn sie werden verfolgt. Gefühlt ist ihnen halb Cisco auf den Fersen. Was glaubst du, Ines? Auf welchem Wege will sich denn der schreckliche Santa jetzt einfach mal so ein neues Auto klären?
Er hat einen Schwan und nimmt den Schwan wie Jesus und haut damit die Autoscheibe kaputt.
Oder so wie der Bachelor. Der hat doch auch mit dem Schwan. Der eine Bachelor hat mit dem Schwan jemanden verprügelt.
Ja.
Ja, der Schwan-Bachelor. Nee, es war kein Schwan in der Nähe gerade. Ich fand es ziemlich perfide, als ich davon gehört habe. Der hat sich nämlich, natürlich immer noch sichtbar als Santa, an den Straßenrand gestellt und hat so suggeriert, dass er verletzt ist und gerade einen Autounfall hatte und Hilfe braucht. Ich meinte ja schon genau zu der Zeit damals, alle lieben den Weihnachtsmann und das ist 2 Tage vor Weihnachten und deswegen finde ich es auch so fies, dass dann natürlich nach kürzester Zeit eine Familie vorbeikommt. In dem Fall ist es die Familie Harris. Vater, Mutter und Großmutter und der 14-jährige Woody, der am Steuer sitzt.
Ganz motherfucking normal. Texas einfach. Ja. Alle anderen haben gesoffen, deswegen musste ich halt machen.
Und Woody sieht natürlich sofort, dass der Weihnachtsmann anscheinend Probleme hat. Und er fährt natürlich sofort rechts ran, wie halt ein 14-Jähriger, der den Weihnachtsmann sieht und sich denkt, er braucht Hilfe.
Wie ein 14-Jähriger, der Auto fährt und denkt, der Weihnachtsmann braucht Hilfe oder was?
Auf jeden Fall, genau in dem Moment, wo der halt rechts ranfährt, zieht der vermeintlich liegen gebliebene Santa Claus seine Knarre und auch Robert Hill und Henry Helms springen aus dem Wagen, um die Familie in ihrem Auto zu umzingeln und sie mit den Waffen zum Aussteigen zu zwingen. Die Familie hat keine Chance. Sie überlassen den Männern ihren Wagen und rennen in ein nahegelegenes Feld. Marshall und die anderen müssen sich jetzt extrem beeilen, weil sie ahnen, dass jeden Moment ihre Verfolger aus Cisco auftauchen könnten. Und deswegen schmeißen sie jetzt einfach nur so schnell sie können alles von ihrem alten Wagen, den sie auch schon geklaut hatten, in das neue gekaperte Auto, all ihre Waffen, den Jutesack mit der Beute, die beiden kleinen Geiseln und den kaum noch ansprechbaren Louis Davis. Aber als sie losfahren wollen, fällt ihnen plötzlich auf, dass der Zündschlüssel fehlt.
Oh, die haben ja auch noch nicht diesen Knopf, ne?
Nee. Davon sind wir wirklich ganz, ganz weit entfernt. Aber der 14-jährige Woody Harris ist einfach
hier
schuld an der Situation, weil der war so schlau. Der hat im letzten Moment einfach gecheckt, was da gerade passiert, hat den Schlüssel heimlich noch abgezogen, ihn eingesteckt und dann sind die ja weggerannt.
Und der war wirklich der beste Fahrer von allen, würde ich mal sagen.
Absolut.
Und das mit 14.
Und du musst dir vorstellen, genau jetzt, in diesem Moment, fliegen den Banditen plötzlich auch wieder die ersten Kugeln um die Ohren. Zwei Männer aus Cisco haben sie eingeholt und fangen direkt an zu schießen. Schließlich, haben wir ja gelernt, gilt ja auch einige Kilometer vom Tatort entfernt immer noch das Dead Bank Robber Program. Und bislang sind die ja alle noch am Leben. Santa und seine Gehilfen Helms und Hill feuern natürlich zurück und Santa schreit auch die anderen währenddessen die ganze Zeit an, dass sie wirklich sofort wieder in ihren alten Wagen zurück müssen, weil man geht jetzt davon aus, dass man damit vielleicht irgendwie noch eine Viertelstunde oder so weiterfahren kann. Also zumindest Marshall geht davon aus. Also hieven sie in Windeseile und unter Dauerbeschuss alles wieder vom Wagen der Familie in ihren ersten geklauten Wagen. Alles bis auf einen. Louis Davis hat so viel Blut verloren, dass der sich alleine keinen Zentimeter mehr bewegen kann. Und es würde jetzt noch mal einige kostbare Minuten dauern, ihn wieder vom einen ins andere Auto zu buxieren. Und der nicht ganz so gutherzige Santa denkt sich jetzt, komm, der ist eh nur noch Ballast für uns, der wird sowieso sterben. Also scheiß drauf, lassen wir ihn einfach hier und konzentrieren uns lieber auf die Leute im Team, die wirklich eine Chance haben zu überleben. Wie findest du das so aus Teamsicht, Ines?
Finde ich richtig schlimm.
Ja, vor allem jetzt, wo man so ein Bild hat, ne, von, ich habe die ganze Zeit jetzt hier auch die echten Menschen, die auf der Bühne standen.
Ja, ich habe den ja auch umarmt.
Ja, stimmt, ihr wart so einfach.
Ja.
Ja, und der wird jetzt alleine zum Sterben zurückgelassen im Auto.
Das finde ich richtig schlimm.
Henry Helms ist ja sogar mit Louis Davis verwandt und der hat ihn ja sogar auch überredet mitzukommen und er findet das jetzt auch nicht ganz so optimal, den da sterben zu lassen, aber eigentlich denkt er sich auch, ja komm, Radcliffe hat schon recht und denkt sich auch, der Typ ist gerade nur noch ein Klotz für uns am Bein, dann lassen wir ihn einfach hier. Und so schaffen sie es gerade noch so, mit einem Komplizen weniger loszufahren, bevor noch mehr Männer aus Cisco eintreffen, die nur darauf warten, $5,000 reicher zu werden. Marshall Radcliffe, Robert Hill und Henry Helms sind jetzt zusammen mit ihren Geiseln auf den Weg nach Wichita Falls. Und die hoffen natürlich, dass der Wagen noch so ein bisschen durchhält. Und um das jetzt noch mal so kurz zu rekonstruieren, ne, aus dem Vorhaben, einen 5-minütigen Überfall durchzuziehen, ist jetzt einfach eine wilde Massenschießerei, eine mehrstündige Geiselnahme, eine erbarmungslose Verfolgungsjagd geworden. Mindestens einer anscheinend ja auch so schwer verletzt, dass man den mehr oder weniger schon verloren hat. Und das war natürlich nicht so geplant. Aber ich meine, für die höchste Banküberfallbeute aller Zeiten lohnt sich der ganze Wahnsinn und Aufwand doch, oder?
Nein.
Ja, in deren Augen jetzt natürlich schon. Apropos Beute. Irgendwann dreht sich Marshall Radcliffe dann zu Henry Helms um und fragt, sag mal, du hast doch den Jutesack, oder? Und der sagt, hä?
Hat das auch der 14-Jährige mit dem Autoschlüssel mitgenommen?
Also Henry Helms sagt so, hä, du hast den doch die ganze Zeit dabei gehabt. Und dann guckt er zu Robert Hill und sagt so, ja, okay, aber du hast doch den Jutesack. Und Robert Hill schüttelt den Kopf so, nee, warum sollte ich denn jetzt? Und dann wird Marshall Radcliffe bewusst, dass er den Sack zwar in den neuen Fluchtwagen hineingetragen hat, ihn in der Hektik aber nicht wieder hinausgetragen und hat tatsächlich nicht nur den sterbenden Louis Davis alleine im Wagen zurückgelassen, sondern auch ein unfassbares Vermögen. Also, wir müssen uns das jetzt vor Augen führen. Alles war umsonst. Alles, was schon passiert ist und alles, was noch kommen wird, hat keinerlei Mehrwert und auch keinerlei Sinn mehr. Also es ist alles für den Arsch. Und als wenn das nicht schon Katastrophe genug wäre, bleibt genau dann auch noch endgültig das Auto liegen. Für Marshall Radcliffe, Henry Helms und Robert Hill geht es jetzt nur noch ums nackte Überleben. Sie entscheiden sich, zu Fuß weiterzugehen und die beiden Geiseln im Auto zurückzulassen. Die Mädchen sollen sich die Augen zuhalten, damit sie nicht sehen können, in welche Richtung Santa Claus und die anderen beiden abhauen. Die drei laufen in ein nahegelegenes Waldgebiet und mit jedem Schritt hinein und ohne Beute im Gepäck wird ihnen mehr und mehr bewusst, sie gehen jetzt einfach bei dieser ganzen Scheiße komplett leer aus. Die einzigen, die jetzt noch eine Chance haben, vom Santa Claus Bank Robbery zu profitieren, die kannst du dir auf dem nächsten Bild angucken.
Das sind alles die, die nach denen geschossen haben, oder?
Richtig.
War ein richtig guter deutscher Satz. Das sind alles die, die nach dem geschossen haben, oder? Also das sind diejenigen, die Abgefuckten, die gedacht haben, ich fahre jetzt in den Baumarkt, hole ich mir eine Knarre und dann knall ich die so was von ab. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht cool.
Man kann jetzt erstmal sagen, das, was man da sieht, sind nur ein klitzekleiner Teil von den Männern, die den flüchtigen Bankräubern und natürlich allen voran Santa jetzt durch Texas hinterherjagen. Das sind einige Zivilisten, also wirklich ganz normale Leute, die da so wohnen in Cisco, die halt eben weiterhin auf die $5,000 spekulieren. Dann gibt es ein paar sogenannte Friedensrichter, die sind eingesetzt, um die Situation zu schlichten. Aber auch da gibt es auf jeden Fall so ein bisschen die Vermutung, dass die zwar sagen, ja, wir fahren da hinterher und wir schlichten die Situation, am Ende knallen die dann doch auch irgendwen ab, weil die dann lieber sich die Kohle irgendwie einstecken wollen. Dabei sind aber auch Journalisten, die hautnah von dieser unglaublichen Story berichten wollen. Dann sind ein,
du
zwei...
Du auch. Du wärst auch dabei gewesen.
Ich wäre am Start gewesen, was soll ich sagen? Also, na klar. Ich hätte mich Charlotte-mäßig dahin rangehängt und hätte die Verfolgung aufgenommen.
Auf so einem Esel.
Aber ohne zu schießen.
Ja, natürlich.
Ja. Ein paar Sheriffs sind auch am Start, sogar Kinder, wie man sieht. Guck mal,
ja, ich habe das da hinten schon gesehen.
Da sind auch kleine Kinder mit dabei. Ich weiß nicht warum, warum auch immer, wir wissen es nicht so ganz genau.
Komischerweise nur Männer.
Ja, ein paar dieser Männer stoßen während der Verfolgung irgendwann natürlich auch auf Louis Davis, der immer noch bei Bewusstsein im Auto liegt. Der ist noch nicht gestorben. Der liegt da die ganze Zeit.
Ich hoffe, der überlebt.
Aber es ist natürlich auch, stell dir vor, du liegst da stundenlang und ringst mit dem Tod und keiner hilft dir. Der wird dann natürlich sofort ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei kann außerdem jetzt die Beute sicherstellen und die beginnt trotz der schlechten Verfassung einfach von Louis Davis sofort mit der Vernehmung.
Achso, ich dachte sofort an, das Geld zu zählen.
Nee, das
ja,
nicht.
Ja, jetzt warten wir mal ganz kurz, wie viel ist Beute hier? Danach verarzten wir den anderen.
Die wollen jetzt erstmal wissen, wer denn der schreckliche Santa und seine Komplizen sind. Was glaubst du, Ines? Verrät Louis Davis seine Mittäter?
Ja, die haben den zurückgelassen. Ich fände es einfach auch nur völlig fair, wenn der die verrät.
Nein.
Oh nein!
Er sagt gar nichts.
Und also ich weiß, der war ja mit dabei, ne, bei dem Raubüberfall, aber irgendwie tut er mir leid und irgendwie ist er wirklich ein guter Typ.
Ja, ich verstehe komplett, was du meinst, deswegen musst du jetzt ganz stark sein, Ines.
Nein, der stirbt, oder?
Ein paar Stunden später kann er nämlich auch niemanden mehr verraten. In der Nacht vom 23. zum 24. Dezember stirbt Louis Davis und das halt wirklich nur, weil er einfach Weihnachtsgeschenke für seine Kinder kaufen wollte. Und wenn man sich das jetzt überlegt, am Ende haben die einfach nicht nur keine Weihnachtsgeschenke, sondern auch keinen Vater mehr.
Oh nein.
Mittlerweile ist übrigens auch der Polizeichef von Cisco seinen schweren Verletzungen erlegen und der andere Officer liegt im Sterben. Du kannst dir also vorstellen, dass das den Zorn der Bewohner von Cisco endgültig außer Kontrolle geraten lässt. Und dann werden die beiden Mädchen, Emma May und Laverne, also die Geiseln, gefunden und zur Polizeiwache gebracht. Und so kommt dann doch noch die Identität des Weihnachtsmanns ans Licht. Denn die 10- und 12-Jährigen haben es sich zwar nicht anmerken lassen, aber sie haben wirklich ganz genau hingeguckt, als der böse Santa sich mal kurz seinen Bart vom Gesicht gezogen hat. Der hatte doch diesen kleinen Streifschuss am Kinn, wie er uns vorhin auch selber nochmal so frech erzählt hat. Und weil er gucken wollte, wie doll es blutet, hat er eben kurz mal seine Verkleidung ein bisschen gelüftet. Und ich meinte ja schon, Cisco ist klein, jeder kennt jeden. Und so haben Emma May und Laverne dann bei der Polizei den Namen sagen können, Marshall Radcliffe. Es dauert nicht lange, da weiß man dann auch, dass die beiden Komplizen auf der Flucht Robert Hill und Henry Helms sind. Aber man hat trotzdem weiterhin noch keinerlei Ahnung, wo sich das Verbrechertrio mittlerweile aufhält. Und das bleibt auch am nächsten Tag so. Wir haben jetzt also schon den 24. Dezember. Alle Zeitungen in ganz Texas sind voll mit der Story. Es ist wirklich komplett krass. Es gibt erstmal fast nichts Größeres, über das man gerade berichten kann. Und es gibt sogar noch ein paar Originalartikel von damals, teilweise vom 24., teilweise vom 25.12.1927. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Cisco Bandit dies in County Jail here. Das klingt wie ein Satz, den ich hätte schreiben können. aber ich check's nicht.
Ich kann dir gerne ein bisschen was dazu sagen, wenn du es nicht checkst.
Ja, es geht ja jetzt ums Gefängnis, oder?
Also, wir haben einerseits da ganz links, was du da siehst, das ist der Chief Bedford, das ist der, der erschossen wurde. Das sind ja jetzt hier verschiedene Artikel, ne? In der Mitte, da siehst du ein Foto von den Angestellten der First National Bank und da ist auch Laverne, die 12-Jährige, die auch wieder sehr schlau war und ihn eben verraten hat. Und was ich sehr interessant finde, du hast ja gerade schon ein paar Headlines vorgelesen. Zu dieser Zeit in den Zeitungsartikeln und eben auch in den Headlines wurde nicht mit einem Wort erwähnt, dass es sich bei dem Bankräuber um einen verkleideten Santa gehandelt hat, der jetzt ja auch immer noch auf der Flucht ist. Mhm. Man wollte nämlich verhindern, dass jetzt die Leute, die halt weiter Bock auf die tote Bankräuberbelohnung haben, einfach random durch die Welt laufen und Weihnachtsmänner erschießen. Das finde ich schlau, weil genau das wäre nämlich auch passiert. Später wird dieser Santa Claus-Aspekt aber wirklich überall erwähnt und auch komplett ausgeschlachtet. Und es wird in den Medien heißen, der Santa Claus-Banküberfall mit all seinen Folgen sei das spektakulärste Verbrechen in der Geschichte des Südwesten. Sogar krasser als die Taten von Billy the Kid. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Einer der legendärsten Revolverhelden der Westerngeschichte. Aktuell will man den Leuten aber vielleicht auch einfach nicht die Weihnachtsstimmung vermiesen, indem man dann von einem um sich schießenden Santa berichtet, der 2 Tage vorm Fest Polizisten umbringt. In Cisco ist genau deswegen dem Großteil jetzt sowieso schon überhaupt nicht mehr nach Weihnachten zumute. Neben dem toten Polizisten schwebt einer in Lebensgefahr, genau wie 6 weitere Zivilisten. Die Kinder, die ja alle noch dem hinterhergerannt sind und auf seinen Schoß wollten, die sind jetzt alle maximal traumatisiert, haben Angst vor dem Weihnachtsmann und nicht so wie wir, sondern richtig so, die haben richtig Todesangst vor dem. Besinnliche Tage sehen definitiv anders aus. Und trotzdem legen die Männer in und um Cisco dann am Morgen des 25. Dezember nach 2 Tagen durchgehender Jagd auf die Bankräuber ihre Waffen kurz nieder. Was glaubst du, um was zu machen?
Zu saufen?
Auch.
Weihnachten?
Weihnachten feiern.
Ja, okay.
Aber wirklich nur kurz Waffen hinlegen, Weihnachten feiern, Waffen wieder nehmen und wieder losgehen, Leute abknallen.
Warte mal. Waffen hinlegen, Weihnachten feiern, saufen, Waffen wieder nehmen, weiterknallen, oder?
Ganz genau, ja. So. Und genau darauf haben Radcliffe, Helms und Hill auch nur gewartet. Sie haben sich bis zum 25.12. im Wald versteckt und nehmen jetzt wieder ihre Flucht auf, in der Hoffnung, dass die Männer, die hinter ihnen her sind, eben wirklich einfach mal für ein paar Stunden ihre Füße stillhalten und zu Hause bei ihren Familien sitzen. Für die verfolgten Bankräuber muss jetzt natürlich ein neues Fahrzeug her. Also überfallen sie dieses Mal den 18-jährigen Carl Wiley und seinen Vater auf dessen Hof. Und man muss dazu jetzt sagen, alle 3 Männer sind inzwischen komplett übermüdet. Die sind dehydriert und teilweise übel verletzt. Und deswegen klauen sie...
Und Kater auch, oder?
Der Kater auch, ja. 3 Tage später immer noch ganz mies am Start. Deswegen sagen die jetzt, okay, wir brauchen nicht nur einen Wagen, sondern die zwingen auch noch den Jungen dazu, quasi als Chauffeur mitzukommen. Und sein Vater checkt im letzten Moment, als die gerade vom Hof fahren, wer die 3 eigentlich sind. Nämlich die Bankräuber aus der Zeitung. Und dann zählt er sich das so mal zusammen und denkt sich so, okay, krass, insgesamt $15.000 für 3 tote Bankräuber, das lasse ich mir nicht entgehen. Also holt er seine Schrotflinte raus und zielt auf die flüchtigen Täter. Tja, und vor lauter Aufregung, die Belohnung zu kassieren, trifft er seinen eigenen Sohn.
Und er stirbt?
Nein. Er trifft ihn zum Glück nur am Arm, aber trotzdem, ich finde, das zeigt auch wieder die Gier ja. in dieser ganzen Geschichte. Einfach erstmal wild drauf schießen, weil man ja 15.000 Dollar vor sich hat.
Ich muss eh sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber dieses ganze Bild, dass irgendwie einfach erstmal ein Santa Claus verkleidet in eine Bank reingeht mit drei anderen, die nicht verkleidet sind, alle da wild umherschießen, auf einmal alle ausrasten wegen dem Geld, auch da reingehen, da auch wild umherschießen, die ganze Zeit verfolgen, hinterherrennen, die in dem Auto landen, da nicht weiterfahren können, weil der 14-Jährige so clever war, den Schlüssel rauszuziehen und dann irgendwie jetzt auch, also irgendwie immer so
schön,
dieses...
Schön, wie du den ganzen Fall nochmal zusammengefasst
hast. Ja, aber ich find das so absurd, dass alle irgendwie einfach nur wegen einer Kohle umherschießen und so. Das ist wirklich, das ist so gaga. Und da einer die ganze Zeit in einem Santa Claus-Kostüm runter... Santa Claus.
Ja, ein Santa Clown.
Ja, in einem Weihnachtsmann-Kostüm
und
irgendwie rumrennt.
Und das hat auch über diese Feiertage, ja. ne, wo eigentlich, und dann auch dieser Kontrast dazwischen, dann mal kurz zu Hause sitzen bei der Familie, ein bisschen ja. Truthahn essen, Geschenke auspacken, dann wieder raus. Bam, bam. So, das ist schon, ja. Um jetzt zu diesem Sohn zurückzukommen, dem 18-Jährigen, der muss jetzt mit dieser Schussverletzung am Arm im angeschossenen Zustand drei Schwerkriminelle durch Texas kutschieren, die obendrauf ja auch noch von einem schießwütigen Mob gejagt werden. Und du musst dir vorstellen, dieser schießwütige Mob hat jetzt natürlich, nachdem man festlich gegessen hat, egal was, und ein bisschen Geschenke an Frauen und Kinder verteilt hat, der hat jetzt wieder sich richtig gestärkt und diese Männer, die packen jetzt die Waffen wieder aus und kommen am 26. Dezember mit voller Kraft direkt wieder an den Start, um eben die Bankräuber endlich abzuknallen. Zivilisten, Polizisten, Hunde sind dabei, Reporter, Fotografen und dieses Mal kommt sogar ein Flugzeug zum Einsatz. Willst du raten, Ines, wie viele Leute
jagen die
Santa
drei
und seine
jetzt noch,
beiden
ne?
Gehilfen mhm, jetzt suchen?
Genau, ja. 1500 Leute.
Ich finde es schön, anhand des Lachens gehe ich davon aus, dass entweder alle jetzt sehr viel geringer geschätzt haben oder denken alle, ich bin jetzt sauer, weil du so hoch geschätzt hast. Eins von beiden. Und es ist auch beides richtig. Ja, okay, es sind 1000 Leute. Es sind 1000 Leute, was sehr viele Leute sind.
Es sind sehr viele Leute, wirklich, ja.
Es ist immer das Gleiche mit uns. Also diese 1000 Leute sind jetzt bis an die Zähne bewaffnet und manche von denen haben auch wirklich vorher noch nie eine Waffe bedient. Ein junger Mann zum Beispiel, der läuft auf der Suche nach Santa mit einem ungesicherten Gewehr durch den Wald, stolpert und erschießt sich aus Versehen selbst.
Aber irgendwo zurecht.
Ja.
Wirklich, irgendwie macht es mich wütend und ich denke mir so, tut mir leid für den, aber irgendwo auch selber schuld.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Möge er in Frieden ruhen trotzdem, aber ja. Aber auch die Banditengang hat kein großes Glück, denn das neue Fluchtauto bleibt jetzt einfach mal genau wie das alte liegen. Ihre Geisel, der 18-jährige Carl Wiley, hilft den Männern dann dabei, ein neues Auto zu finden und dafür lassen sie ihn tatsächlich gehen. Er muss allerdings versprechen, dass er der Polizei sagt, dass nicht die drei ihn angeschossen haben, sondern sein Vater.
Hä?
Darauf bestehen sie. Ich meine, es ist ja auch so gelaufen. Du weißt, der Vater hat aufs Auto geschossen, dabei hat er seinen Sohn getroffen. Ja. Und anscheinend, die haben jetzt schon 1000 Leute angeschossen, umgebracht, aber denen ist wichtig, den haben sie nicht angeschossen. Und genau das macht Carl Wiley dann auch einige Stunden später im Krankenhaus zur Tochter auf und sagt direkt, mein Vater hat mich angeschossen. Und die sind dann natürlich auch so, okay, was geht hier ab? Und dann steht natürlich sofort ein Großaufgebot der Polizei an seinem Bett, als man dann checkt, der wurde von der Santa Claus-Bande entführt. Und der Junge wird dann befragt und der gibt den Beamten dann zwei entscheidende Tipps. Erstens, die Räuber sind auf dem Weg nach Wichita Falls und werden wahrscheinlich in dem auf dem Weg liegenden South Bend eine Pause einlegen. Und er sagt ihnen auch etwas, was natürlich schon alle vermutet haben, aber dass man es jetzt nochmal hört, ist wichtig. Er sagt, die sind alle komplett am Arsch. Die sind alle am Rande ihrer Kräfte. Die haben, glaube ich, in den letzten 3 Tagen eine Orange gegessen, zu dritt. Das war alles, wovon die sich ernährt haben. Und man kann jetzt wirklich sagen, Robert Hill kann kaum noch laufen. Marshalls Schusswunde hat sich entzündet. Selbst Henry Helms hat nicht mal mehr die Kraft, um sich aufzuregen oder auf irgendwelche Leute zu schießen. Die haben kein Geld, kein Essen, kein Trinken und erst recht keine Energie mehr, um irgendwas zu klauen oder zu überfallen. Und dann machen sie eben wirklich Pause in dem 150-Seelendorf South Bend. Und dort gibt es einen Ranger namens Bradford. Das ist übrigens nicht Bedford wie der tote Chief aus Cisco, sondern Bradford. Und der hat einen Ruf weg, so ein bisschen crazy zu sein. Und das zeigt sich dann auch kurze Zeit später, als er den Auftrag bekommt, die drei Räuber aufzuhalten. Nachdem man die Verdächtigen nämlich bei einer Pause auf dem Feld, dort in South Bend, gesichtet hat, packt sich Bradford genau drei Patronen in seine Waffe. Dann positioniert er sich auf der Seite vom Feld, wo er die Männer sehen kann, wenn sie zurück zum Auto gehen. Und dann passiert es. Marshall Radcliffe taucht von Weitem im Feld auf und läuft in Richtung des Autos. Bradford schießt und trifft. Dann sieht er Henry Helms, zielt, drückt ab und trifft. Und das Gleiche mit Robert Hill. Drei Personen, drei Schüsse, drei Treffer. Aber...
Schützenkönig in jedem Dorf. Sofort.
Absolut.
Ja.
Das Ding ist nur, Marshall ist der Einzige, der liegen bleibt. Die beiden anderen können trotz der Schusswunden fliehen. Aber wenigstens der schreckliche Santa, der so vielen Kindern in Texas das Weihnachtsfest verdorben hat, kann außer Gefecht gesetzt und verhaftet werden. Ich wusste nicht, ob es dich jetzt freut oder ob du traurig bist, weil du so verliebt warst in Santa.
Irgendwie schon ein bisschen. Also ich bin hin und her gerissen, aber... Am Ende des Tages sind die kriminell und die sollen natürlich, mir tut es trotzdem leid, dass sie so krass gejagt wurden, dass sie alle umbringen wollten, weißt du?
Das ist jetzt natürlich auch, also man denkt jetzt, okay, die anderen beiden sind geflüchtet, vielleicht schaffen sie das jetzt irgendwie noch davon zu kommen, aber da brauche ich jetzt hier gar kein großes Geheimnis drum zu machen, die sind, wie gesagt, sowieso kurz davor gewesen, kaum noch einen Schritt alleine irgendwie gehen zu können, deswegen, das dauert nur noch ein paar Tage, bis am 30.12. auch noch Robert Hill und Henry Helms ebenfalls eingeknastet werden, weil man ihre Fußspuren findet. Von Helms Festnahme gibt es sogar ein Foto. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Ja, sieht aus wie jemand, der sehr verpennt morgens ist. Erinnert mich so ein bisschen daran, so nach dem Kater aufstehen. Komm, hier, hast du irgendwie einen Tee, einen Kaffee? Komm wieder klar. Ich habe keine Ahnung, wer den da hält. Wer das überhaupt ist. Ist das der...
Das ist Henry Helms. Henry, ja. Der böse Henry.
Ja, okay. Aber es sieht auf jeden Fall irgendwie trotzdem auch sehr episch aus, wie er da so gehalten wird. Also wenn man jetzt die ganze Story nicht wissen würde, könnte man auch denken, das ist jemand, dem man nochmal so helfen möchte, irgendwie auf eine Bühne zu steigen, der wichtige Sachen zu... Weil er auch noch so eine weiße Klamotte trägt, weißt du? Also man würde jetzt nicht unbedingt denken, dass es jetzt jemand Böses ist.
Aber ich finde es schön, dass du sagst, es ist ein episches Foto, weil ich finde, dass es überhaupt solche Dokumente aus dieser Zeit und von diesem Fall gibt, finde ich krass. Und dieses Bild ist so ein bisschen, ja, das ist ein Zeitdokument von einem ganz, ganz besonderen Fall. Und drei von vier Bankräubern wurden jetzt also am Ende doch noch lebend geschnappt. Oder ist es vielleicht noch gar nicht das Ende? Wie wir wissen, einer von ihnen, Louis Davis, ist durch seine Schussverletzung gestorben. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen gemutmaßt, was jetzt passiert mit dieser Dead Bank Robber Belohnung. Was glaubst du, wer kriegt die jetzt für Louis Davis?
Der 14-Jährige.
Krass, Ines. Ich finde es interessant, weil erstmal lautet die Antwort niemand, weil eben man wirklich nicht sagen kann, wer von den hunderten bewaffneten Leuten den finalen Schuss abgegeben hat. Witzigerweise melden sich aber alle möglichen Kandidaten bei der Bank und sogar bei der Polizei und sagen, Leute, ich war's, ich habe den abgeknallt, wo ist mein Geld?
Ja.
Das muss man sich vorstellen, da stehen Leute freiwillig bei der Polizei und sagen, ich bin schuldig, weil sie halt Geld wollen. Aber die sagen alle, nee, ihr könnt das nicht beweisen, ihr wart es nicht. Und der Einzige, der wirklich eine Belohnung von der First National Bank Cisco bekommt, ist der 14-jährige Woody. Man sagt nämlich, wenn er nicht den Mut gehabt hätte, den Zündschlüssel zu verstecken, dann wären die Räuber wahrscheinlich mit der Beute entkommen. Woody kriegt zwar kein Geld, aber er kriegt als Dankeschön eine goldene Uhr überreicht.
Cool. So eine Flickflack oder was? Das ist so wie so ein kratziger Pulli, den du zu Weihnachten bekommst. Ja, richtig toll dieses Jahr. Hier, für dich. Also, danke.
Bei den getöteten Polizisten ist man sich übrigens viel sicherer, was den Tathergang betrifft. Mittlerweile ist auch der zweite verstorben und man geht nun davon aus, dass der Chief und sein Kollege durch Kugeln von Henry Helms und Santa Claus höchstpersönlich, also von Marshall Radcliffe, umgekommen sind. Und dementsprechend folgt dann natürlich auch ein Prozess. So, Ines, jetzt die berühmt-berüchtigte Frage. Was glaubst du, was Marshall Radcliffe, der Bad Santa, für eine Strafe bekommt?
Also der hat ja für den ersten Raubüberfall 18 Jahre eigentlich bekommen. Mhm. Ne? Und jetzt würde ich mal sagen, die Scheiße war ein bisschen mehr am Dampfen. Ne? Es war ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Palaver, ein bisschen sehr viel mehr Palaver. Mhm. Mehr Leute beteiligt, dann noch Weihnachten, was durcheinander gebracht wurde. Ich würde sagen, zweimal lebenslänglich, 48.000 Jahre.
48.000 Jahre, das waren einerseits 99 Jahre wegen bewaffnetem Raub und Kidnapping und wegen des Mordes an Chief Bedford, Todesstrafe durch elektrischen Stuhl.
Oh nein.
Texas, halt.
Nee, das ist einfach, das ist scheiße.
Ja, das meine ich
da
damit.
Da muss ich immer an The Green Mile denken und die kleine Maus und den Typen da. Kennt ihr den Film? Ja, der ist so traurig.
Henry Helms versucht übrigens diesem traurigen Schicksal noch zu entgehen. Er plädiert auf Wahnsinn. Er singt zum Beispiel immer wieder so ganz weird vor Gericht den Satz, ich werde nicht singen. Also er singt, dass er nicht singen wird. Und das macht er 20 Mal hintereinander, aber das funktioniert nicht. Auch er bekommt die Todesstrafe.
Finde ich richtig schlimm.
Ja. Robert Hill wiederum, dem man keinen Mord vorwirft, wird wegen bewaffnetem Raub zu 99 Jahren verurteilt. Marshall Radcliffe und Henry Helms kommen in den Todestrakt des Eastland County Gefängnis und beide sitzen dort erstmal ein ganzes Jahr und warten auf ihre Hinrichtung. Es gibt eine kleine spannende Anekdote von Radcliffe, der von seiner Mutter einen Plattenspieler und einige Gospelplatten geschenkt bekommt und die darf er dann wirklich auch in der Zelle haben und abspielen. Und jedes Mal, wenn ein zum Tode verurteilter Häftling zum elektrischen Stuhl geführt wird und an seiner Zelle vorbeikommt, spielt Marshall einen ganz bestimmten Song. Und in den hören wir jetzt mal rein.
Let us labor for the master here from dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. And when all of life is over and our work on earth is done and the roll is called up yonder, I'll be there.
When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. When the
Ines, wie wäre deine Mut, wenn du mit diesem Song zum elektrischen Stuhl gebracht werden würdest?
Ich habe fast geweint, wirklich, weil ich das so traurig finde. Ich meine, am Ende des Tages haben die halt wirklich Scheiße gebaut und weiß nicht, irgendwie Leute, die kriminelle Dinge tun, müssen sich auch dafür irgendwie, also die müssen halt ihre Strafe bekommen, aber ich finde die Todesstrafe irgendwie, ich finde das so schlimm und so brutal und irgendwie auch so den Tod, mal mit Tod zu vergelten oder andere Leute zu jagen oder so, das tut mir so in der Seele weh und am Ende denke ich mir, es sind doch Menschen und jeder möchte ja eigentlich, glaube ich, leben und dann diese Vorstellung, dass man dann da so zu seinem Tod geht, ohne, also weißt du, das zu wissen und im Knast, wo es dir wahrscheinlich eh schon nicht gut ging und dann wird da dieses Lied gespielt. Ich glaube, ich würde sowas von Rotz und Wasser heulen und ich würde gar nicht mehr klarkommen. Irgendwie, also ich finde das ganz, ganz schlimm und mir tut es irgendwie am Ende des Tages trotzdem leid.
Ich wollte übrigens noch dazu sagen, was die Hook bedeutet, nämlich so viel wie, wenn mich der Ruf Gottes erreicht, werde ich da sein. Und dank Radcliffe wird dieser Song quasi wirklich sowas wie die akustische Henkersmahlzeit in diesem Gefängnis. Das ist wirklich das Letzte, was die Männer hören, bevor sie auf dem elektrischen Stuhl landen. Nur am 6. September 1929 bleibt es still in Radcliffes Zelle, denn da geht ein zum Tode Verurteilter in Richtung seiner Hinrichtung und da spielt Radcliffe diesen Song nicht. Und das ist Henry Helms, der zum elektrischen Stuhl gebracht wird. Man kann das jetzt interpretieren, wie man möchte, warum er ausgerechnet bei ihm den Song nicht gespielt hat, aber was klar ist, danach spricht und isst Marshall nicht mehr. Er liegt nur noch komatös in seiner Zelle rum. Seine Mutter beantragt dann eine Anhörung wegen Wahnsinns, in der Hoffnung, ihn so vielleicht noch vor dem elektrischen Stuhl bewahren zu können. Aber Radcliffe hat andere Pläne. Nachdem er monatelang lethargisch und fast schon komatös in seiner Zelle rumgelegen hat, sind die Gefängniswärter bei ihm so ein bisschen nachlässig geworden. Und am 18. November 1929 schafft er es, aus seiner unverschlossenen Zelle zu flüchten, rennt ins Büro des Gefängnisses, schnappt sich dort eine Waffe und als zwei Beamte angerannt kommen, um ihn zu überwältigen, erschießt er einen und verwundet den anderen. Der zweite Gefängniswärter bekommt es dann irgendwie hin, sich auf ihn zu stürzen und schlägt ihn mit seiner Waffe nieder. Radcliffe kommt in Einzelhaft. Versuchter Ausbruch, Mord und versuchter Mord an zwei Gefängniswärtern. Ines, was glaubst du, ist jetzt seine Strafe dafür?
Hat er nicht vorher schon die Todesstrafe bekommen?
Ja.
Was soll dann sonst noch passieren? Dann jetzt so, ja, also Todesstrafe, aber du musst die ganze Zeit Coco Jumbo hören dabei, in Dauerschleife, weißt du? Dass ich das noch, also Coco Jumbo in Dauerschleife bis in alle Ewigkeit. Der hört nicht mehr auf. Das ist die ganze Zeit auf Repeat. Selbst wenn du schon gestorben bist, läuft. Aya, Coco Jumbo die ganze Zeit.
Das klingt wirklich nach harter Folter.
Ja.
Aber die Justiz ist nicht schnell genug, um ihn zu bestrafen. Am nächsten Morgen versammelt sich eine Menschenmenge vor dem Gefängnis. Erst 100, dann 500, dann 1000. Sie fordern die sofortige Auslieferung von Radcliffe. Sie rufen, wir haben lange genug gewartet. Diese Männer sind nämlich der Meinung, Radcliffe hätte längst hingerichtet werden müssen, nämlich eigentlich schon damals direkt nach dem Santa Claus-Überfall.
Die wollen ihn abknallen?
Viele der Anwesenden nennen ihn übrigens auch Santa und die rufen jetzt die ganze Zeit Santa, Santa, Santa soll rauskommen und die Meute wächst weiter. Irgendwann sind es 2000 Männer. Und weil sich die Gefängnisleitung weigert, den Gefangenen auszuliefern, entscheidet sich der Mob, ihn eben selbst rauszuholen. Sie treten die Tür ein, brechen in das Gefängnis ein und schlagen dann ausgerechnet, das finde ich auch so schlimm, den Beamten nieder, der am Tag zuvor noch seinen Kollegen verloren hat und Radcliffe außer Gefecht gesetzt hat. Sie klauen seine Schlüssel, dann gehen sie zu Marshall Radcliffe in die Zelle. Sie ziehen ihn nackt aus, zerren ihn aus dem Gefängnis und bringen ihn auf das Gelände hinter dem Eastland County Jail. Von diesem Ort gibt es ein Bild, das du umdrehen darfst. Erkennst du, okay, es sieht wirklich, es ist nicht die beste Qualität. Es tut mir leid.
Aber ich finde es allgemein jetzt, nach all dem, was du erzählt hast, könnte da auch Phantasialand oder Disneyland aufgelistet sein. Ich finde alles schlimm jetzt gerade.
Erkennst du darauf irgendwas? Kannst du irgendwas sehen, was das da ist?
Ja, da sehe ich so zwei Baumstämme, die sehr weit nach oben ragen. Und ist er da von der Bank oder sowas in der Nähe?
Also ich kann dir sagen, dass da rechts hinten, das ist eben das Gefängnis.
Ja.
Und das vorne links, was du siehst, das sind zwei Telefonmasten. Und dazwischen hängt ein sogenannter Abspanndraht.
Mhm.
Und ich weiß, das ist jetzt natürlich nicht so einfach wie im Podcast. Ich glaube, es ist jetzt schwer, sich die Ohren zuzuhalten. Ich versuche es jetzt so wenig schrecklich zu erzählen, wie es geht, aber es ist trotzdem an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Denn es ist so, dass jemand ein Seil hervorholt. Radcliffe werden die Hände gefesselt und man legt ihm eine Schlinge um den Hals. Seine letzten Worte lauten: Jungs, verzeiht mir. Und dann wird er hoch in die Luft gehoben. Er hängt dort eine halbe Stunde lang. Fast genau 2 Jahre, nachdem er als Weihnachtsmann verkleidet die First National Bank in Cisco ausgeraubt hat, ist er selbst quasi das letzte Todesopfer dieses Verbrechens. Später zerren die Männer Radcliffes Leiche noch in ein nahegelegenes Möbelgeschäft und platzieren ihn so im Schaufenster, dass alle ihn sehen können.
What the fuck, Menschen? Also was ist mit denen?
Weitere tausende Menschen kommen in den nächsten Stunden da wirklich hin, um sich die Leiche von Marshall Radcliffe live angucken zu können. Erst am nächsten Tag muss ein Richter anordnen, dass man seinen Körper da wegschafft und ihn nicht mehr als Attraktion benutzt. Jetzt ist die Frage, Ines, was glaubst du, was passiert mit dem Lynchmob?
Nichts.
Ja. Bis heute nicht. Es wurde kurzzeitig eine Jury irgendwie zusammengestellt. Man hat gesagt, man sollte das mal untersuchen. Aber es wurde niemals gegen auch nur eine beteiligte Person eine Strafanzeige oder irgendwas gestellt. In Cisco und Umgebung findet man aber bis heute allerhand Gedenktafeln und Ausstellungsstücke, die an das erinnern, was damals passiert ist. Auch ziemlich makabere Dinge, wie ich finde, die man sich dort vor Ort angucken kann. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Hä? Ist es das Originalseil?
Ja.
Und ich sieht auch irgendwie stolz aus, der Typ, oder?
Genau.
Guck mal hier. I have it. Do you want a picture? $15.
Ich habe genau das Gleiche gedacht, als ich sein Gesicht gesehen habe. Er sieht richtig happy aus.
Auch so richtig ordentlich, ne? Zusammengelegt irgendwie. Mhm. Boah, ich finde das ganz schlimm.
Ich finde es auch ganz schlimm, aber es ist eben auch super weird. Und weil wir ja Weird Crimes sind, wollte ich das unbedingt noch zeigen. Was glaubst du denn, Ines, was ist denn jetzt eigentlich danach aus dem Dead Bank Robber Program geworden, nach dieser Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe?
Ich hoffe einfach, dass sie danach gesagt haben, gut, das ist eigentlich schlimmer als diese ganzen Banküberfälle, die hier stattfinden, weil die Leute komplett eskalieren und sich selber nicht mehr im Griff haben, weil am Ende des Tages, ich weiß gar nicht mehr, ob die das gemacht haben fürs Geld oder einfach nur aus Gier, ihn umzubringen. Und dass das wirklich das Schlechteste aus den Menschen hervorholt. Und ich hoffe, dass es danach einfach beendet wurde. Nein.
Das Dead Bank Robber Program gab es noch bis 1964 in Texas. Da sind teilweise unsere Eltern geboren, weißt du? Und in den...
Also nicht in Texas.
Nicht in Texas, zum Glück. Ja, ja. Ich meinte jetzt zu der Zeit. Und in diesen 4 Jahrzehnten gab es noch einige wilde Schießereien und Überfälle, aber... Keiner war so weird, so spektakulär und am Ende auch so tragisch wie dieser. Und ganz zum Schluss noch eine kleine verrückte Anekdote. Als Radcliffes Leichnam dann zum Leichenwagen gebracht wird, um ihn zur Beerdigung zu transportieren, ist es auch wieder Dezember. Und da kommt wirklich genau in dem Moment zufällig eine Weihnachtsparade vorbei, um für so Feiertagsverkäufe eines Geschäfts zu werben. Und angeführt wird die natürlich von einem Weihnachtsmann. Und Marshalls Mutter beschreibt das später sogar so, dass der Weihnachtsmann in Richtung des Sarges guckt und winkt.
Ekelgänsehaut.
Das ist krass, oder? Man könnte so ein bisschen sagen, als wollte er dem schrecklichen Santa zeigen, wie man es richtig macht als Weihnachtsmann. Und das war der Weird Crimes Weihnachtsfall vom Most Wanted Weihnachtsmann, seiner Gang, dem absurden Dead Bank Robber Program und dem wild gewordenen Lynchmob von Texas. Oh, aber warte, Ines. Und wartet, liebe Menschen in Köln. Du weißt ja, es gibt da so eine Sache, die ich immer am meisten liebe. Und das wisst ihr, glaube ich, auch, wenn ihr Weird Crimes hört.
Füße?
Nee, das ist dein Ding. Mein Ding ist es ja immer, wenn ich am Ende vielleicht noch einen kleinen weirden Song zu einem Fall zeigen kann. Und dann habe ich geguckt, wo ist denn der Song zu diesem Fall? Und dann habe ich ihn einfach nicht gefunden. Und dann habe ich geguckt und geguckt und geguckt und geguckt und dachte so, scheiße, es gibt keinen Song zu diesem Fall. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn es jemanden geben würde, der extra für uns einen Song machen könnte.
Jetzt kommt Robbie Williams.
Und dann habe ich mir überlegt, naja, ich kenne da jemanden, der kann ganz gut Songs schreiben und Songs performen. Und deswegen würde ich sagen, macht mal Lärm für meinen Ehemann.
Ladies and gentlemen, hey, Santa Claus hat einen Colt, er ist ein wilder Kerl, hat kurzerhand die Bank beraubt und nun jagt man ihm hinterher. $5,000 auf seinen Kopf, nun sagt, was will man mehr? Drum liegt in Texas heute unter Weihnachtsbaum, auch für Jung und Alt ein Gewehr. Der Lynchmob zieht durch Cisco Town, der Colonel in Rage, denn jeder will den Santa Claus massakrieren, bevor sie ihn haben. Doch vorerst sitzt der Räuber nun im Kerker für ein paar Jahre. Doch Texas liebt die Selbstjustiz, drum zerren sie ihn raus an den Haaren. Und der Weihnachtsmann wird aufgeknüpft, dafür lassen sie ihn baumeln. Und jetzt hängt er da am Galgenstrick und Weihnachten fällt aus, denn jeder gab seinen letzten Nickel für Kugeln und Revolver. Und die Kinderchen gehen leer aus, denn die Santa-Jagd war teuer. Die Moral von der Geschichte ist, egal woran ihr glaubt, für ein frohes Fest, ganz ohne Stress, braucht man kein Santa Claus. Für ein frohes Fest, ganz ohne Stress, braucht man kein Santa Claus.
Ja, was soll ich sagen? Leon aka Savi, der tollste Mensch, den ich kenne. Mein Herz klopft. Ich habe ihn übrigens nicht dazu gezwungen, wollte ich nur mal sagen. Aber ich liebe es, dass er das gemacht hat und ich bin so glücklich, weil das hat es für mich abgerundet. Ich wollte einen weirden Song zu diesem unfassbar weirden Fall. Ines, wie hat es dir gefallen? Also wie geht's dir jetzt generell sowohl nach dem Song als auch nach dem Fall? Wie ist dein Gefühl?
Ich habe vorhin auch schon in der Pause gesagt, ohne jetzt zu wissen, wie die zweite Hälfte weitergeht, aber es war jetzt schon meine Lieblingsfolge, weil es irgendwie, natürlich ist es weird und auch Crime, ne? Also wir haben immer Kriminalfälle und es ist auch irgendwie viel Tragik dabei, aber irgendwie, es war so viel Leichtigkeit und Spaß auch mit dabei. Es hatte dieses Weihnachtliche. Ich muss wirklich sagen, ihr seid ein unfassbares Publikum. Und das ist nicht einfach, glaube ich, so eine Halle zu bespielen. Es sind so viele Menschen heute hier einfach.
Und auch schon so lange.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, Ihnen ist es auch Zeit, dass wir uns verabschieden.
Danke an euch alle, dass ihr immer am Start seid, dass ihr so schnell die Tickets gekauft habt und dass ihr einfach die beste Community seid, die man sich vorstellen kann, ohne Scheiß.
Danke, dass ihr da wart. Gute Nacht. Oh Gott, ich habe Gänsehaut schon wieder.
Weird Crimes ist ein Studio Bummens Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche: Visavi. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion: Laura Pohl. Musikton und Schnitt: Christian Pfeiffer und Chris Kahles.